Guten Morgen, Jenny hier. Ich weiß, heute ist der 1. April, aber ich verzichte mal auf blöde Scherze. Bis auf nachher, wenn ich mit Tim mein Gespräch habe, könnte sein, dass da der ein oder andere doch eher flache Witz zu hören. Und da heute der 1. April ist, kann ich nur sagen, es ist schon wieder ein Monat rum und es wird Zeit für das neue Superpack. Und dann könnt ihr ganz stolz sagen... Und diesen Monat Mitglied und Superpack sind Taya, die einzige Frau, die diesen Monat unterstützt hat, danke dafür, und Harald, beide immer in Kombination. Und Dankeschön, Harald und Taya, für jegliche Unterstützung und die lieben Worte, die immer dabei sind. Herzlichen Dank. Natürlich immer mit dabei die Dauerunterstützer Robert, Kolja. Danke, Kolja, für die Teufelszahl. Ich werde niemals darüber hinwegkommen, aber mittlerweile freunde ich mich mit den drei Sechsen an. Danke auch an Steffen und Bernd, Dauerunterstützer der ersten Stunde, Andreas, Frank, Martin und natürlich Carsten. Herzlichen Dank, Carsten. Und Ingmar. Das ist also das Superpack des Einmisch-Podcasts vom März. Danke. Und nicht vergessen, jeder Euro zählt. Unterstützt den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gerne auch mit warmen Worten, netten Feedback, Werbung bei euren Freunden und der Familie. Und vielleicht auch mit dem ein oder anderen netten Bewertungen. Und sonst zum Abschluss, weil ich es heute nicht zu lang machen will. Hier kommt gleich im Anschluss fast 2 Stunden mit Tim. Ich hatte Tim gefragt, ob er mir mal die Situation um den Fußballverein Hannover 96 erklären kann, nachdem ich auf der Subscribe einfach viel zu viel Kontakt mit Fußballpodcastern hatte, hat mich das einfach nicht mehr losgelassen. Und ich finde, das ist ja hier ein Einmischen-Podcast. Und das hatte ich dann mit Tim auch besprochen. Auch Fußballvereine, vor allem in Deutschland, leben ja von ihren Mitgliedern. Und Hannover 96 ist so ein richtig schönes Beispiel, wie die Mitglieder über lange Zeit erstmal die Kontrolle über ihren Verein verlieren können. Aufgrund von vielleicht Untätigkeit die Situation außer Kontrolle gerät und jetzt so langsam wieder versucht wird, die Macht zurückzuholen. Deswegen fand ich das auch mal ganz interessant. Und Tim hat sich dazu bereit erklärt, trotz schwerer Prüfung mit mir mal 2 Stunden über das Thema Hannover 96 zu reden, über Martin Kind, die verschwurbelten unternehmerischen Beziehungen der verschiedenen Abteilungen, ganz kompliziert. Aber Tim erklärt das ganz gut. Und deswegen hier jetzt im Anschluss Tim, Hannover 96 und ich. Ich wünsche euch damit viel Spaß, gute Unterhaltung. Nächste Woche geht's wieder um Politik. Aber sowas braucht man auch mal. Ein bisschen was zu lachen, mal was anderes. Sonst werden wir alle ganz verrückt. Und sonst wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis bald. Hi Tim.
Hi Jenny.
Schön, dass du zurück bist.
Lang ist her.
Ja, lang ist her. Ich bin gerade übrigens auf den falschen Knopf gekommen und habe meine Aufnahme ein bisschen verhunzt. Deswegen mussten wir nochmal anfangen. Das ist jetzt sozusagen ein gestelltes Guten Tag sagen. Das geht gar nicht im Podcast-Land, habe ich bei der Subscribe 10 gelernt.
Ach ja, da warst du ja auch. Was hast du da so gelernt für deinen Podcast?
Was habe ich da so gelernt? Ich habe gelernt, dass Zeitungen Radio machen und dass die Öffentlich-Rechtlichen es nicht so dufte finden, wenn das Radio ihren Job macht. Aber wie gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen machen jetzt auch Radio. Und dass Podcasts von Zeitungen, die eigentlich Radioproduktionen sind, keine Podcasts sind. Das habe ich so gelernt. Und ich habe einen ganz neuen, tollen Fußball-Podcast für mich entdeckt, der ist echt witzig.
Es ist zufälligerweise 93.
Ja, wie kommst du auf die Idee?
Ja, weil ich das Bild gesehen habe und weil ich ja großer 93-Fan bin, bin ich ja sofort in Jubelstürmen ausgebrochen, als ich das schöne Bild gesehen habe von dir und Basti.
Naja, ich weiß, ich bin schön, aber Oh, ich glaube, das kann ich dir doch nicht veröffentlichen.
Ja, da kam es besser aus.
Also ich habe tatsächlich das erste Mal heute 93 gehört. Wir dürfen es keinem verraten, das hört ihr hoffentlich keiner. Die Jungs sind echt witzig. Ich verstehe, warum Stefan den Podcast so mag. Also das ist wirklich unterhaltsam. Das ist mal was anderes. Ich meine, ich höre auch gerne Rasenfunk, aber der ist ein bisschen trocken.
Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, 93 bezeichnet sich selber auch so als Rasenfunk für Proleten. Also so scherzhaft.
Oh. Sollen wir uns jetzt als Proleten outen? Als Fußballproleten? Also für mich könnte das stimmen. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Fußball. Nicht so richtig. Ich sage immer nur, schieß doch endlich und hau ihn weg.
Also wenn man Martin Kind fragen würde, wäre ich wahrscheinlich einer von den pöbelnden Proleten, die nichts Besseres zu tun haben, als ihn zu kritisieren.
Ja, aber ich glaube, für jeden, der Martin Kind kritisiert, würde die Definition Prolet zutreffen. Das ist völlig egal. Und wenn es der Bundespräsident höchst selbst ist.
Dann magst
Prolet, Sie wagen es, mich zu kritisieren?
Da magst du mit Recht haben.
Ja, also wir sind ja schon fast beim Hauptthema. Ich freue mich ja so, dass du wieder in den Podcast gekommen bist, weil ich hatte am Wochenende 93 gefragt, was war denn da bei Hannover 96 los? Und die Antwort war viel. Das war jetzt aber keine Antwort und ich dachte, ich kenne doch da jemanden, der ist Hannover 96-Fan, Tim. Wegen der SPD kann ich dich ja nicht mehr fragen. Da bist du ja ausgetreten. Und dann dachte ich, ich mache dich einfach zum Special Correspondent für Sportangelegenheiten bezüglich Hannover.
Finde ich sehr gut. Ja, auch wenn ich fürchte, dass ich dann nicht ganz so oft hier eingeladen werde. Weil das ja doch sehr speziell ist.
Ja, Hannover 96 und die Stadt Hannover und die Hannover Connection, also die Wahrscheinlichkeiten steigen. Ich lade dich nur nicht so oft ein, weil du so oft mit deinem Unterricht da zu tun hast. Warum willst du nur so viel lernen?
Also heute Abend zumindest habe ich mir freigenommen für dich.
Ja, das stimmt. Ich bin dir sehr dankbar. Also wie gesagt, Special Correspondent Hannover 96, Tim. Und du hast was mitgebracht. Eine richtig schicke Zusammenstellung. Die hören wir uns jetzt mal zusammen an. Und da haben natürlich auch die Hörer was davon, weil das ist eine schöne Zusammenfassung, finde ich eigentlich, worum es hier im Großen und Ganzen am Wochenende ging, welche Problematik da mit Martin Kind so gelaufen ist. Und ja, Tim hat uns da was Schönes zusammengestellt und deswegen fahre ich jetzt mal den Clip ab.
Martin Kind, er ist zurzeit die Reizfigur im deutschen Fußball. Seit 1997 ist er Unternehmer, Chef und Investor bei Hannover 96. Dieses Jahr wollte er die Stimmenmehrheit übernehmen und als Dank hat er bitteren Widerstand der Fans dafür geerntet.
Martin Kind arbeitet intensiv daran, die Profifußballabteilung von 96 zu übernehmen. Dafür kämpft der Clubpräsident gegen die 50+1-Regel der DFL, die den Einfluss von Investoren beschränkt. Kind argumentiert, ein Fußballclub müsse wie ein Unternehmen geführt werden.
Es gibt auch dem Kapital gegenüber eine Verantwortung. Das muss man ganz deutlich sagen.
Die Kritiker dagegen wollen den Einfluss des Traditionsvereins Hannover 96 auf den Profibereich bewahren.
Wenn Sie ins Stadion gehen und Sie haben diesen Verein mitgeprägt, jetzt im 21. Jahr, und da schreien welche Kind raus, da halten welche Plakate hoch, Kind raus. Wie viel nehmen Sie mit nach Hause? Wie viel Teflon-Beschichtung brauchen Sie da?
Ach, ich glaube, ich brauche keine Teflon-Beschichtung. Also, wenn man Fußball, wie in der Politik auch, wenn Sie, das steht man in der Öffentlichkeit. Und da muss man auch mit Kritik leben können. Wer das nicht will, sollte gar nicht erst den Job übernehmen. Aber ich sage mal, ich bin von unserem Konzept Hannover spezifisch. Ja. Von diesem Konzept bin ich vollumfänglich überzeugt. Und die Opposition, Ultras und andere.
Welches Konzept meinen Sie genau?
Das Hannover-Modell. Ja. So haben wir es ja mal beschrieben. Und die sagen nein, aber haben keine eigene Strategie oder Konzeption. Da weiß ich nicht mal, worüber ich überhaupt zu diskutieren habe.
Das ist halt genau das, was die Opposition, haben wir ja eben schon so genannt, die setzt sich auch nicht nur aus Ultras, sondern auch aus Anwälten, Wirtschaftsleuten, wie auch immer zusammen, was sie sagen, wir wollen den Einfluss auf den Fußball, wir wollen, dass 50+1 erhalten bleibt. Und das ist ja genau das, wofür Martin Kind jetzt nicht steht. Und das ist tatsächlich so, das ist die... Ja. Das ist das alternative Angebot. Insofern gibt es schon eins, es nämlich so zu lassen, wie es ist. Eben, dass 50+1 erhalten bleibt und eben nicht, und das möchte Martin Kind, eben nicht die Investoren halt auch das Sagen haben, die das Geld geben, dann auch das Sagen haben. Das ist das, was Martin Kind haben
möchte. Yeah. Es geht grundsätzlich bei der Führung von einem Verein erstmal um die handelnden Personen. Sind die kompetent? Aber auch gibt es Kontrolle? Das finde ich schon auch wichtig. Das wäre so ein bisschen eine Kritik an dem
Aufsicht.
Das Problem ist halt, klar, habt ihr im Moment. Aber das Problem ist, wenn du einen Investor hast, dass die Chemie stimmt, der wirkt seriös, der macht seriöse Versprechungen und hält die aber nicht ein, dann wirst du die, wenn 50+1 gefallen ist, einfach nicht mehr los. Das ist das Problem. Du hast eine Mitgliederversammlung, die beschließt, wir schaffen uns als e.V. ab und dann hast du keine demokratische Kontrolle mehr. Das ist das, was mir Angst macht, dass wenn was schief läuft, du ein Verein, der über 100 Jahre alt ist, einfach nicht mehr in die Zukunft kriegst, weil du einmal eine falsche Entscheidung getroffen hast, die irreversibel ist.
Kinds Umgang mit der Vereinsdemokratie sorgt für Unmut. Beschlüsse der Mitgliederversammlung? Nur eine Empfehlung. Eine erfolgreiche Unterschriftenaktion, abgeschmettert mit Verweis auf ein Rechtsgutachten. Eine Mitgliederliste für die Opposition? Gibt's nicht. Kind geht in Berufung gegen ein Gerichtsurteil. Er zieht die Übernahme durch, obwohl die jüngsten Abstimmungen gezeigt haben, die Mehrheit des Vereins sieht seine Pläne kritisch.
Am 23.03. endet Ihr Amt als Präsident. Wird das ein trauriger Tag für Sie?
Nee. Also A, geplant, B, notwendig. Wir brauchen jetzt wieder Kreativität, Innovation, andere Gesichter, die den Breitensportverein prägen. Und es haben sich ja da einige Kandidaten gefunden, die bereit sind, ehrenamtlich Verantwortung für die Weiterentwicklung zu übernehmen.
Herr Kind, aber um Sie richtig zu verstehen, Sie bleiben da der Chef der KG, der Fußball-KG, bleiben Sie schon.
Ja, im Fußball bleibe ich erstmal. Ja.
Also Sie waren ja bisher der Präsident des Muttervereins, des Breitensports.
Beider und des Wirtschaftsvereins.
Das war ja eine außergewöhnliche Situation und Chef der KG, das heißt der...
Also er bleibt eigentlich Chef.
Er hat sich ja bisher selbst kontrolliert. Das war ja
es gibt zwei Aufsichtsräte. Ja, lieber Herr Beckmann, dann gucken Sie sich die Strukturen an. Es gibt einen Aufsichtsrat im e.V. und es gibt auch einen Aufsichtsrat im Wirtschaftsunternehmen. Das sind aber zwei verschiedene Aufsichtsräte.
Im Aufsichtsrat geht es ja, wie der Name sagt, um Aufsicht und um Rat. Auch aus persönlichen Gründen, Herrn Kind gegenüber, mache ich das sehr gerne, weil wir kennen uns seit langem, spielen gelegentlich sogar Tennis miteinander, wobei ich natürlich sehr viel besser spiele, das ist ja gar keine Frage. Aber manchmal kann er auch gewinnen. Und insofern ist das einfach auch eine nicht nur geschäftliche, schon gar nicht geschäftliche Beziehung, sondern auch eine freundschaftliche.
Ja, Tim, herzlichen Dank dafür.
Gerne doch.
Jetzt haben wir sogar noch den Altkanzler da gehört und er hat mit dem Chef eines Fußballvereins, also Tennis, gespielt. Interessant.
Ja, es ist ja, also der Begriff Hannover Connection ist ja schon geläufig. Also man kennt sich in Hannover.
Nee.
Und es ist fast selbstverständlich, dass ein ehemaliger Ministerpräsident und Altkanzler, dass der auch mit dem Chef des Fußballvereins aus dieser Stadt, dass die per Du sind und sich auch freundschaftlich begegnen. Also anders geht das ja gar nicht.
Erstmal zu der Geschichte von Herrn Kind, Martin Kind und Hannover 96. Ich habe gelesen, Hannover 96 ist in der Saison 1995-96 das erste Mal seit der Vereinsgründung im Jubiläumsjahr der Vereinsgründung, da waren es ja dann 100 Jahre, der Verein wurde ja so 1896 gegründet, ist im Jubiläumsjahr in die Regionalliga abgestiegen. 96, 97 haben sie es dann nicht zurück in die zweite Bundesliga geschafft. Und 97, 98.
Darf ich mal kurz einwerfen? Ja? Ja, weißt du, gegen wen das Relegationsspiel ging, wo sie es dann nicht geschafft
haben? Gegen Cottbus! Gegen Energie Cottbus!
Genau.
Und? Das Geile war, das Licht ist ausgefallen bei dem Spiel. Das Stadionlicht fiel aus und als es dann wieder ging, war vorbei. Dazu nichts zu sagen?
Die Verbindung ist gerade nicht so gut. Ich habe das nicht, also ohne Witz, ich habe gerade nicht verstanden, was du gesagt hast.
Ja. Also ihr habt gegen Energie Cottbus gespielt. Das Flutlicht fiel aus. Dann gab es noch unschöne rassistische Beleidigungen gegen unter anderem Gerald Asamoah und es sind Bananen geflogen.
Ja, jetzt also das, kannst du dich ja mal hinterfragen, auf welcher Seite du stehst.
Ja, das ist mir danach erst eingefallen, als ich das so abgefeiert habe. Was soll ich sagen? Hier gibt es keine Fußballvereine, die auch nur annähernd gut spielen und Cottbus ist hart bestraft worden für die unschönen Sachen. Sie sind immer noch ein Verein in Ostbrandenburg, in Ostdeutschland, also was soll ich sagen?
Also jedenfalls verbindet Hannover und Cottbus seitdem eine sehr intensive Feindschaft, würde ich mal sagen. Und ich glaube, ich muss auch nicht erklären, worin das begründet ist.
Nee, musst du nicht. Ich finde Gerald Asamoah so und so einer der wirklich guten Fußballspieler. Der war ja dann später auch in Schalke. Das war ja dann danach, nehme ich ganz stark an. Und der war auch 2006 einer dieser, also nicht auf dem Platz, aber einer in der Kabine, der für gute Stimmung gesorgt hat. Und so einen Typen brauchst du halt auch in der Mannschaft.
Der ist auf jeden Fall schon ein cooler Typ. Also ist ein großer Sympathieträger.
Ja, und er war auch ein guter Fußballer. Also kann man ja nicht sagen.
Naja. Und das ist so eine Fügung des Schicksals. Also dadurch, dass Hannover abgestiegen ist und die wirtschaftlich so schlecht dastanden, mussten die halt Spielern aus eigenen Jugend Chance geben. Zum Beispiel Spielern wie Otto Addo oder Gerald Asamoah.
Also dann wünscht man doch dem einen oder anderen Verein mal finanzielle Probleme. Wie zum Beispiel Bayern München.
Ja, nur so. Es ist schwer zu vergleichen. Ich glaube, wenn Hannover jetzt wieder zum Beispiel in eine Situation geraten würde wie damals, können das auch so enden, dass der Verein dann ganz unten landet. Und dann ist es auch sehr schwer, wieder hochzukommen. Es ist, glaube ich, also heutzutage die Kluft zwischen Profifußball und Halbamateursport, also damals die dritte Liga war ja die Regionalliga. Es gab ja noch keine Profiliga.
Nee, du bist ja gleich in die Hölle sozusagen abgestiegen.
Genau. Und ich glaube, heute ist diese Kluft noch viel größer. Also wenn du erstmal unten landest, kommst du auch nicht wieder nach oben so leicht.
Nee. Also wenn du erstmal aus der dritten, also du hast ja jetzt die Bundesliga, du hast die zweite Liga, du hast die dritte Liga und wenn du aus der dritten Liga rausfliegst, bist du, glaube ich, wieder in der Regionalliga.
Genau.
Also wenn du aus der dritten Liga raus bist, das ist so und so schon ziemlich schwer, dieser Wechsel von der dritten in die zweite. Aber wenn du aus der dritten raus bist, dann ist praktisch, also dann bist du eigentlich tot. Also so fußballtechnisch.
So ziemlich, ja. Aber wir wollen ja jetzt uns auf Hannover 96 fokussieren. Ich sehe schon, wie wir am Ende 2 Stunden geredet haben und überhaupt nicht, also nichts von meinem Word-Dokument hier abgearbeitet haben, was ich hier gespielt habe.
Du bist derjenige, der sich so intensiv vorbereitet hat. Ich war ja nur froh, dass ich überhaupt noch wusste, dass Hannover gegen Cottbus gespielt hat. Und dann habe ich das so abgefeiert und erst danach, ups, da war noch was. Also bitte Leute, es tut mir so leid. Ich feiere auf keinen Fall ab, dass Gerald Asamoah hier rassistisch beleidigt wurde. Leider muss ich auch zugeben, in Cottbus kommt das öfters vor. So generell, es scheint da so ein Problem mit der Fanszene zu geben.
Ist eine liebgewonnene Tradition geworden dort, ja.
Ja, ich gehe auch nicht zu Energie Cottbus. Ich kann sagen, meine Lieblingsvereine sind eigentlich Bayern München und Leipzig. Also.
Ja, gut.
Da gibt's solche Vorfälle, Gott sei Dank, eher selten.
Zurück zu Hannover.
Ist mir verziehen, Tim. Ich habe dann nachher gleich noch eine Frage zum Thema Lieblingspräsident. Also jedenfalls. Das war dieses Spiel 96-97, die Relegation, die Hannover nicht gewonnen hat, von der ihr eine intensive Feindschaft aus Brandenburg mit nach Hannover zurückgenommen habt. Auch nachvollziehbar als Brandenburger verstehe ich das voll und ganz. Und 97-98 war dann wieder in der Regionalliga und ihr hattet da zwischenzeitlich so einen Vereinspräsidenten. 74 Tage hat er sich irgendwie gehalten, hat einen Sanierungsplan angefangen. Dann hat hatte Herr Utz Klasen, hieß der, den Manager gekündigt, worauf es anscheinend eine offene Rebellion in der Fußballabteilung gab. Und sowohl die Mannschaft als auch verschiedene Mitarbeiter und andere Funktionsträger des Vereins waren an dieser Rebellion beteiligt. Die Mannschaft rief damals unter anderem den damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder zur Hilfe. Also was ist in Hannover eigentlich los, dass Gerhard Schröder immer dann auftaucht, wenn irgendwo was nicht ganz koscher läuft?
Ich glaube, das hat nicht mehr unbedingt was mit der Person Gerhard Schröder zu tun, sondern einfach, dass generell...
Dass der Verein so furchtbar chaotisch ist?
Nee, dass in Hannover einfach die Wege recht kurz sind. Man kennt sich halt.
Ja, die Wege sind kurz. Jedenfalls, um die Story kurz zu machen, Klasen musste irgendwie zurücktreten oder hat die Abstimmung verloren und sein Nachfolger wurde der Hörgeräteunternehmer Martin Kind, der die Strukturen des Vereins dann professionalisierte und eigenes Geld investierte. Also Tim, was hast du denn gegen diesen tollen Martin Kind eigentlich? Der hat sozusagen 97, 98 Hannover gerettet.
Also es gibt tatsächlich unter Kinds Anhängern, also bis heute welche, die sagen, ja, damals hat das Kind gerettet. Deswegen hat er jetzt das Recht, im Prinzip alles zu tun. Also das ist nicht so ganz meine Haltung, muss ich sagen. Also der Kind von damals, der mag ja sogar ein ganz cooler Typ gewesen sein. Ich kannte den nicht. Ich bin da gerade so geboren.
Oh, ich fühle mich jetzt gleich schon so wieder alt, ey.
Aber also ich bin nicht der Meinung, dass nur weil der mal was Gutes für den Verein getan hat, dass er jetzt quasi das Recht hat, diesen Verein zu besitzen. Aber das ist vielleicht auch nur meine Ansicht. Ich bin ja überrascht, dass du überhaupt so gut vorbereitet bist, also die ganze Vorgeschichte so gut kennst. Hast anscheinend sehr viel recherchiert.
Also ich kann jetzt natürlich so tun, als ob. Tatsächlich habe ich mich bloß ganz kurz eingelesen. Aber du weißt ja, mit voller Überzeugung einfach nur so tun, als ob, das reicht in der Regel schon. Da habe ich auch Gerhard Schröder einiges voraus. Oder ich bin wenigstens auf einer Höhe mit ihm. Du musst nur überzeugend das bisschen Wissen rüberbringen, das du hast. Aber es gibt eine Phase in meinem Leben, da war ich ganz intensiver Fußballfan. Und da konnte ich jedem Fußballverein in der Bundesliga was abgewinnen. Außer Schalke 04. Die werde ich für den Rest meines Lebens nicht leiden können. Keine Ahnung warum. Es ist der einzige Verein, den ich absolut nicht leiden kann. Außer Gerald Asamoah, den einzelne Spieler natürlich ausgenommen.
Na gut, also gegen Schalke habe ich jetzt nicht mehr unbedingt was, aber ich habe auch jetzt nicht die allergrößten Sympathien. Also die sind mir jetzt, naja.
Du bist ein geflashter Hannover-Fan.
Ja, sagen wir das so. Auch wenn also meine Bindung zur Mannschaft im Moment gerade nicht so stark ist. Also allein was Trainer Doll quasi jeden Spieltag so von sich gibt, das lässt gerade so meine Identifikation mit dem Team gerade so ein bisschen sinken.
Ein Problem nach dem anderen. Wir sind ja noch bei Martin Kind.
Ja, ja.
Also wie gesagt, das ist ja jetzt auch schon wieder fast 30 Jahre her. Könnte das passen?
Du wirst wirklich alt, ne?
Ja.
Also ich werde dieses Jahr 22 und 97 bin ich geboren.
Ich sag jetzt nicht, wie alt ich bin. Das ist sehr unhöflich, Tim, das Gespräch in diese Richtung zu führen.
Es tut mir leid.
Also, nee, sagen wir jetzt einfach mal 20 Jahre her.
Tatsächlich, die Jahreszahl 20 Jahre wird mal recht entscheidend sein nachher. Deswegen ist es gar nicht so unwichtig.
Ja, sagen wir 20. Sagen wir 20. Du wolltest mir erzählen, wieso Martin Kind jetzt nicht einfach so alles machen kann, was er will, obwohl er damals den Verein gerettet hat. Weil am Wochenende gab es ja eine Entscheidung, unter anderem ist er ja nicht mehr Präsident des Breitensportvereins. Und soweit ich das mitgekriegt habe, gibt es einen neuen Aufsichtsrat und keiner davon ist ein Anhänger von Herrn Kind. Wie kann denn sowas passieren, wenn das ein so großer Held unter anderem bei manchen Anhängern im Hannover 96 ist?
Gehen wir nochmal zurück hier in die Vergangenheit, hier zu Utz Klasen. Also Klasen, der ist, glaube ich, gelernter Wirtschaftswissenschaftler. Und der hat damals gesagt, okay, der Verein ist komplett am Boden, die Zahlen sind scheiße, wir müssen jetzt hier groß sparen, hast du ja gesagt. Hm. Und Martin Kind hat sich damals die Sympathien der Mitglieder quasi so verdient, indem er halt gesagt hat, ja, also so schlimm wie der Klaassen das macht, ist das ja gar nicht. Also wir schaffen das schon. Wir halten jetzt hier zusammen und dann wird das schon im Prinzip. Dann rette ich diesen Verein. Und also damals hat er gesagt, die Zahlen sind gar nicht so schlimm. Der Verein hat noch eine Perspektive. Heutzutage sagt er über diese Zeit, dass der Verein damals vollkommen den Tatbestand der Insolvenz erfüllt hat. Und er hat auch mal im Interview gesagt, also die Zahlen von der Klaassen waren komplett richtig. Aber so wie Herr Klaassen das gesagt hat, kann man das natürlich nicht sagen. Also damals hat er schon so ein bisschen angefangen mit der Art von Kind, dass er so ein bisschen, also dass er weiß, wie er an die Macht kommt.
So. Warum ist er eigentlich im Fußball geblieben und nicht als Politiker groß durchgestartet? Er scheint ein sehr kompetenter Politikertyp zu sein.
Das musst du ihn selber fragen, aber ich glaube, es geht ihm auch als Unternehmer nicht ganz so schlecht. Ich glaube, für den ist schon ganz gut gesorgt.
600 Millionen schwer und Nummer 186 oder 88, da bin ich jetzt nicht komplett sicher, auf der Liste der reichsten Deutschen.
Ich sehe, du hast deine Hausaufgaben gemacht, sehr schön.
So, jedenfalls. Also ein bisschen vorbereitet musste ich mich ja auch, damit ich hier nicht deine Zeit verplemper.
Du verplemperst doch nie meine Zeit. So, also Kind hat dann den Verein professionalisiert. Also übernehmen wir mal diese Vokabel. Und Hannover ist aufgestiegen. Und allein, dass Hannover wieder aufgestiegen ist, hat eigentlich schon gereicht, dass Kind erstmal der beste Präsident aller Zeiten war und dass er erstmal recht freie Hand hatte, würde ich mal sagen. Und diese Professionalisierung hat zum Beispiel dazu geführt, dass, also die bestand zum Teil darin, dass die Profimannschaft aus dem Verein ausgegliedert wurde. Und da habe ich dir dieses kleine Organigramm geschickt, das kannst du ja mal kurz aufmachen. Ich werde es aber versuchen, so zu erklären, dass man auch das versteht, ohne dieses Organigramm zu sehen.
Sehr gut. Ich sehe es und ich verstehe es schon jetzt kaum.
Also, wir haben einmal den Hannoverschen Sportverein von 1896 e.V., dem alles quasi angefangen hat.
Ja.
Die Profigesellschaft wurde ausgegliedert in die Hannover 96 GmbH und Co. KGaA, also Kommanditgesellschaft auf Aktien, um quasi Kapital reinzuholen, also um Anteile verkaufen zu können und frisches Geld in den Verein reinzukriegen, also in die Profimannschaft.
Okay.
Das sind erstmal quasi zwei wichtige Institutionen um Hannover 96 herum. Also den Breitensportverein oder generell den Sportverein und die KGaA. Zusätzlich gibt's die Hannover 96.
Und der Sportverein, also der Breitensportverein ist zu 100% beteiligt an der GmbH und Co. KGaA.
Nee. Lass erstmal die beiden so stehen. Zu diesem Bindeglied dazwischen kommen wir gleich.
Okay.
Dann als weitere Gesellschaft wurde die Hannover 96 Sales und Service GmbH und Co. KG gegründet.
Mhm.
Diese Hannover 96 Sales und Service GmbH kümmert sich um Verkäufe und Service, wie man sich das vom Namen herleiten kann. Also um Ticketverkäufe, um Fanshop und all sowas. Und diese.
Ich dachte schon, über die läuft die Spielerverkäufe.
Nee, also um quasi das ganze Marketing rundherum. Und
also alles, was mit Dienstleistungen und so zu tun hat. Und Merchandise.
Ja. Ja, genau, Merchandise. Und was damals in dieser Professionalisierungswelle geschehen ist, ist, dass der Breitensportverein oder der Sportverein die Markenrechte an der Marke Hannover 96 verkauft hat an Martin Kind für damals, lass mich lügen, ich glaube so 2,7 Millionen D-Mark.
Was? Martin Kind gehören die Rechte an der Marke Hannover 96?
Jein. Die Markenrechte liegen jetzt bei der Sales and Service GmbH aktuell.
Okay.
Und es ist so, dass also diese Sales and Service, die auch sich um Fanshop kümmert, die hat die Markenrechte, also kann die Marke verwerten und der Verein darf die Markenrechte kostenlos nutzen. Das ist so die Vereinbarung da. Und es gab mal die Vereinbarung beim Verkauf der Markenrechte, dass die, also für den Verkaufspreis kann der Verein sie irgendwann wieder zurückkaufen, wenn die finanzielle Lage besser ist. Das ist aber nicht geschehen. Stattdessen wurde eine Frist verstreichen lassen, sodass die Markenrechte jetzt bei der Sales & Service liegen, endgültig. Und dort theoretisch wieder zurückgekauft werden könnten, aber nicht mehr für diese 2,7 Millionen D-Mark, sondern für das, was sie dann wert wären. Und
ich denke mal, es werden nicht 2,7 Millionen D-Mark sein.
Davon ist auszugehen, ja. So, die Sales & Service GmbH und Co. KG gehört vier Gesellschaftern. Ja. Und zwar gehört zu 53, also ungefähr 53% Martin Kind. Und die restlichen Anteile teilen sich auf Dirk Rossmann, Gregor Baum und Matthias Wilkening auf. Also Rossmann ist der Gründer der Drogeriekette Rossmann. Baum ist, der macht, glaube ich, in Hotels, Immobilien und Burger King-Filialen, und Wilkening, dem gehört so die Warendorf-Klinik. Das ist, glaube ich, eine psychiatrische Anstalt. Also das sind,
ich hätte mehrere Kommentare zu dem letzten jetzt. Und zu allem zusammen, meine Güte, Hannover. Hannover.
So, das sind alles, also Martin Kind, Rossmann, Baum und Wilkening sind Geschäftsleute aus Hannover und Umgebung. Und auch ganz gute Freunde von Kind, glaube ich. Aber ich kenne die nicht persönlich. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist. So, und insgesamt gehören denen halt 100% an der Sales & Service GmbH und Co. KG. Und dadurch, dass Kind mit 53% mehr als die Hälfte besitzt, ist er auch Geschäftsführer dieser GmbH und Co. KG.
Ist klar.
So. Jetzt haben wir ja gesagt, der Verein hat die Profimannschaft in die KGAA ausgegliedert, damit er Anteile verkaufen kann an dieser KGAA, um Geld zu gewinnen.
Also Investoren.
Genau. Die GmbH und Co. KGAA, also die Profimannschaft, und also da gehört auch hier Nachwuchsleistungszentrum und was weiß ich, Scouting-Abteilung sowas zu, also alles um die Profimannschaft herum. Alles, was mit professionellem Fußball zu tun hat.
Also alles das, was zum Beispiel bei dem Hannoverschen Sportverein von 1996 e.V. tatsächlich fußballerischer Leistungssport ist, wurde ausgelagert. In genau, diese GmbH und Co. KG, KGAA.
Das ist aber der Verein von 1896.
Ja, ja.
Nee, du hast 1896 gesagt.
Nee, ja, ich meinte aber 1896.
Ja, der ist ein paar hundert Jahre älter.
Ist ja gut.
So, diese Profimannschaft, also die Gesellschaft, die gehört zu 100% der Sales & Service GmbH. Also die Sales & Service hat sich Stück für Stück die Anteile, hat die aufgekauft.
Ah, okay. Also den guten Teil von dem Sportverein, der wurde ausgelagert, und die Anteile besitzt die Sales & Service, an dem zu größten Teilen Martin Kind die Rechte hat, also die Beteiligung.
Genau, so.
Aha.
Jetzt gibt es ja in Deutschland die 50-plus-1-Regel, die besagt, dass Fußballvereine ihre Profimannschaft ausgliedern können, aber nur, wenn sie noch über 50% der Stimmrechte besitzen in dieser Gesellschaft dann jeweils. Entweder eine AG oder GmbH oder halt eine KGAA.
Also der Verein an sich muss noch 100, also 50-plus-1 Rechte an dem Sport, an dem Profisport besitzen.
Genau. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn diese Gesellschaft zu 100% der Sales & Service GmbH gehört.
Ja.
Wie kann denn 50-plus-1 überhaupt noch erfüllt sein?
Gute Frage.
Da gibt es jetzt die Hannover 96 Management GmbH, die als Komplementärgesellschaft fungiert. Das heißt, also die Sales & Service besitzt komplett die KGAA, aber der Breitensportverein kann über die sogenannte Hannover 96 Management GmbH den Geschäftsführer der KGAA benennen. Das heißt, die Management GmbH ist so ein Zwischenverein und der KGA so eine zwischengeschaltete Gesellschaft. Und die Management GmbH gehört zu 100% dem Verein. So.
Aber wenn die Management GmbH nur den Geschäftsführer benennen kann, wo ist denn da die 50 plus 1 Regel erfüllt?
Du hast ja auch den Rasenfunk gehört, wo Herr Dr. Andreas Hüttel zu Gast war. Und der hat ja zum Beispiel gesagt, dass er gehört hat über Ecken, dass die DFL, also die Deutsche Fußballliga, wo alle Vereine der ersten und zweiten Liga organisiert sind und die 50 plus 1 Regel zu verantworten hat, dass die das auch kritisch sieht, aber da bisher noch nichts gegen gemacht hat.
Also bin ich nicht die Einzige, der das so komisch auffällt. Die Profis wissen das auch, sehr schön.
Also wie gesagt, ich habe bewusst gesagt, dass Herr Hüttel gesagt hat, dass er das gehört hat, weil ich da keinen Beleg für habe.
Es wirkt jedenfalls komisch, weil ich da jetzt kein 50 plus 1 sehe in irgendeiner Art und Weise.
Ja, also nach außen hin kann halt, also der Verein kann halt die Geschäftsführung der KGA bestimmen und dadurch soll dann halt, also soll der Verein noch quasi die Entscheidungsgewalt über die KGA haben.
Ja, angeblich, aber wie gesagt, die 50 plus 1 Regel besagt ja, du musst die Eigentumsrechte praktisch besitzen, also zu mehr als 50%. Also es muss dir ja noch gehören als Verein.
Nee, es geht nicht um Eigentumsrechte, es geht um Stimmanteile. Du kannst sie zu 100% verkaufen, aber die Stimmanteile musst du behalten.
Naja, und jedenfalls diese 50,01% Stimmanteile sehe ich hier nicht. Ich sehe hier keine Mehrheit. Ich sehe hier bloß die Möglichkeit vom Breitensportverein, da noch Einfluss auszuüben über den Geschäftsführer.
Das kann man, wie du schon erkannt hast, sehr kritisch sehen. Aber das sind nun mal das sind Hannoveraner Verhältnisse.
Okay, gut. Hannoveraner Verhältnisse.
So, es ist, weswegen ich mir vorstellen könnte, warum die DFL gegen Martin Kind nicht immer so die allerhärteste Hand hat, ist, dass Martin Kind die DFL so ein bisschen erpresst. Und zwar sagt er nämlich, da kommen wir ja nachher noch zu, Martin Kind will ja für Hannover 96 eine Ausnahmegenehmigung von 50 plus 1 haben.
Ja, das stört ihn so ein bisschen, diese Regel. Weil er deswegen nicht alles machen kann, was er will.
Kann er aktuell schon, aber er will sich das auch ein bisschen absichern. Also jetzt aktuell kommen wir ja nachher zu, hat sich ein bisschen was geändert. Aber grundsätzlich ist er immer noch der starke Mann im Verein und das wird sich so schnell auch nicht ändern.
Ja, jedenfalls, das erzählst du mir dann nochmal.
Martin Kind hat immer gesagt, also wenn er diese Ausnahmeregelung nicht bekommt, dann wird er gegen 50 plus 1 insgesamt klagen. Und also vor einem zivilen Gericht. Weil er der Meinung ist, dass die 50 plus 1 Regel nicht mit Wettbewerbsrecht vereinbar ist. Und er hat dann immer gesagt, okay, notfalls ziehe ich hier bis vor den Europäischen Gerichtshof.
Oh, die würden das, glaube ich, kassieren.
Genau, weil die 50 plus 1 Regel nicht mit freien Wettbewerb quasi vereinbar ist.
Genau.
Und das ist immer so das Druckmittel, was Kind hat. Also deswegen hat er, als diese Ausnahmeregelung ging, auch immer mal wieder beiläufig fallen lassen. Ich kann notfalls auch komplett gegen die Regel klagen. Dann fällt die komplett. Und dann kann die DFL ja entscheiden, ob sie entweder nur mir die Ausnahmeregelung gibt oder ob sie riskiert, dass die Regel komplett fällt.
Jetzt möchte ich da mal einen blöden Kommentar zu abgeben. Dann sollte er tunichst niemals Hannover verlassen, sich nie wieder in irgendeinem anderen Stadion blicken lassen. Weil diese 50 plus 1 Regel, sieht man an den englischen Vereinen zum Beispiel, ist eigentlich eine ganz sinnvolle Sache. Dass nicht jeder russische Oligarch und jeder Saudi-Prinz einfach so kommen kann und Milliarden in irgendeinen Verein stecken kann, den er sich gerade gekauft hat. Ich meine, okay, Leipzig und Hoffenheim mal außen vor, aber es kommt halt in Deutschland nicht so oft vor. Und du hast eigentlich Strukturen und Traditionsvereine und die Fankultur. Also da träumen teilweise manche Orte oder manche Vereine in Großbritannien von. Die Fans kotzen doch da teilweise ab, wenn du nicht irgend so einen reichen Investor hast. Weil die ganze Kultur da total flöten gegangen ist.
Das sagst du jetzt und das sag ich jetzt. Aber du wirst, also wenn du die Fußballpresse so verfolgst, wird dir auffallen, dass Also jedes Mal, wenn in der Champions League deutsche Vereine reihenweise ausscheiden oder wenn Bayern zum 20. Mal Meister wird, dann wird immer geschrieben, müssen wir in 50+1 ran. Braucht der Fußball Investoren, damit wir wettbewerbsfähig bleiben.
Ja, und als 2014 Deutschland Weltmeister wurde, dann hieß es damals, ach, der geile Jugendsport, das geht nur in Deutschland und die Vereinskultur und hast du nicht gesehen. Also wenn mal wieder ein Pestjahr sozusagen ist für den deutschen Profifußball und das kommt alle paar Jahre mal wieder vor. Also was haben denn die Leute? Mal ganz ehrlich, was haben denn die Sportjournalisten? Dann läuft's halt mal scheiße. Es kann nicht immer toll laufen. Und ja, Bayern wird andauernd Meister. Das hat aber auch andere Gründe, weil Uli Hoeneß und die anderen Vereine fallen halt drauf rein, immer die besten Talente einfach so wegkauft und die bei sich auf die Bank setzt. Da müssen sich die anderen Vereine aber mal an die Nase fassen. Also das ist nicht einfach nur, ach, die 50+1-Regel und wenn wir hier Investoren haben und die ganzen teuren Spieler kaufen, dann wird das alles besser. Das sehe ich nicht kommen. Das sehe ich so jedenfalls nicht. Ich finde, das macht's alles kaputt. Und schön, dass du mir zustimmst, Tim.
Ja, das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema. Also ironischerweise, ja. bei Bayern ist 50+1 ja absolut erfüllt. Also die haben ja noch 75% ihrer Vereinsanteile. Also der Verein hat 75% der Anteile. Und nur 25% sind aufgeteilt auf Adidas, Audi und Allianz, glaube ich.
Ja, Uli weiß, wie es läuft.
So, wenn wir schon bei 50+1 sind. Es gibt in der Bundesliga ja VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen. Das sind beides.
Die Werksvereine.
Genau. Und diese Vereine gehören dem jeweiligen Konzern, also hier entweder Bayer oder VW. Was der 50+1-Regel so ein bisschen widerspricht. Aber da gibt es so eine schöne Ausnahmeregelung. Und zwar hat man gesagt, okay, die Konzerne, die haben die Vereine quasi aufgebaut, intensiv gefördert, schreiben jetzt quasi rein, okay, wenn ein Investor einen Verein über einen Zeitraum von 20 Jahren durchgehend und intensiv gefördert hat, dann darf der auch die Mehrheit der Stimmrechte haben. Hat aber dann gesagt, um sich abzusichern, okay, wir machen eine Stichtagsregelung. Also das gilt nur für Vereine vor diesem Stichtag. So, und Martin Kind irgendwann, als er dann so ein paar Jahre Präsident war und vor sich hinregiert hat, hat dann gesagt, okay, eigentlich würde ich auch gerne den Verein übernehmen dürfen, weil die 20 Jahre kriege ich bestimmt locker voll. Und hat dann vor dem Schiedsgericht der DFL ist er dann gegen diese Stichtagsregelung vorgegangen und hat gesagt, mir spricht ja quasi den Gleichbehandlungsgrundsatz, wenn die beiden Vereine das machen dürfen, weil die halt früh dran waren und die anderen Vereine dürfen das nicht.
Und dann wurde wieder bei den 20 Jahren. Da sind wir dann wieder bei den 20 Jahren.
Genau. Und dann wurde dieser Stichtag fallen gelassen. Und das ist der Grund, weswegen es zum Beispiel die TSG Hoffenheim in der Bundesliga gibt, weil Dietmar Hopp dann der Erste war, der dann danach von dieser Regelung, also der diese Regelung in Anspruch genommen hat, weil der sein Heimatverein, die TSG Hoffenheim, also den ist ja ein Kleinstadtverein, hat er mit insgesamt, glaube ich, also 300 Millionen wird so spekuliert, hat er diesen Verein ja hochgerüstet, würde ich mal sagen. Also hat er.
Ja, das war ja praktisch nur Matsch irgendwo auf der Wiese. Ja, bevor Dietmar Hopp da kam. Der hat ja sogar ein Stadion und alles so, also richtig geiles Zeug. Hat er da mit seinem Geld finanziert?
Ja, es gibt auch die Dietmar Hopp Arena, aber das ist ja nur das Stadion von den Jugendmannschaften, weil die ja mittlerweile auch zu klein geworden ist. Die reicht ja nicht die entspricht ja nicht den Lizenzbestimmungen
der Bundesliga. Ersten Liga. Ja, ja.
Da ist Herr Kind übrigens auch mal sehr stolz drauf, dass er damals das gute alte Niedersachsenstadion in ein WM-taugliches Stadion hat umbauen lassen. Also mit der Stadt Hannover und dem Land Niedersachsen gab es, glaube ich, damals die Niedersachsen-Stadion-Projektgruppe. Und aus der ist dann die Hannover 96 Arena GmbH und Co. KG entstanden, die auch in diesem kleinen Organigramm zu sehen ist.
Jetzt sehe ich's. Hannover 96 Arena GmbH und Co. KG. Genau. Ich liebe übrigens das deutsche Recht, diese ganzen Kapital- und Gesellschaftsformen von Unternehmen ermöglichen. Ganz geile Sache.
Finde ich auch fantastisch.
Die Steuererklärung eures Vereins muss die Hölle auf Erden sein.
Ja, da fragst du jetzt den Falschen, da habe ich nichts mit zu tun.
Ich sehe hier schlimme Dinge.
So, die Arena GmbH und GOKAG, die macht alles, was um die Arena rum anfällt. Also, wenn da irgendwie Veranstaltungen drin sind oder wenn Hannover 96 eine Pressekonferenz drin veranstaltet, dann sorgen die Mitarbeiter der Arena GmbH und GOKAG, dass die Räume dafür vorbereitet werden, dass da Getränke stehen und all sowas. Weiß ich zufälligerweise, weil mein Bruder da ein Praktikum gemacht hat bei denen. So, und die Arena GmbH und GOKAG, die gehört zufälligerweise auch zu 100% des Sales and Service GmbH.
Ja, was für ein Zufall.
Genau, das heißt, die Arena GmbH und GOKAG, die hat als Geschäftsführer Martin Kind, die Sales and Service GmbH hat als Geschäftsführer Martin Kind, der Geschäftsführer der KGA.
Er ist wie eine Krake in diesem ganzen Konstrukt, kann er sein?
Naja, das ist, von der KGA ist er ja auch der Geschäftsführer. Und vom Verein ist er Stand jetzt, glaube ich, auch im Mann. Nee, stimmt gar nicht. Kommen wir ja nachher zu, was beim Verein jetzt gewesen ist. Also da war er auch Präsident. Und deswegen haben wir ja im Intro gehört, hat der Herr Beckmann gesagt, dass Herr Kind sich aktuell selbst kontrolliert. Und vor allem, was noch viel gravierender ist, bei allen Verhandlungen zwischen den Gesellschaften verhandelt er immer mit sich selbst.
Ah, das hätte ich auch gerne übrigens bei der Verhandlung um meinen Lohn sozusagen, dass ich permanent mit mir selbst verhandeln kann. Ey, das ist aber ein echtes Problem, wenn du solche Unternehmensstrukturen hast und du brauchst eigentlich jemanden, der das kontrolliert und der dich kontrollieren soll, bist du selbst.
Ja, und also Herr Kind würde jetzt sagen, es gibt zwei Aufsichtsräte, einen im Verein und einen in der KGA. Aber wir haben ja auch im Clip gehört, der Herr Gerhard Schröder, der Aufsichtsratsvorsitzender ist der KGA, also der Profi-Abteilung.
Ist er das noch? Ist er das noch?
Das ist er immer noch.
Was? Gerhard Schröder ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats der GmbH und KKG, KGAA von Hannover 96?
Genau.
Oh ey, ich hasse Hannover. Was für ein Mafia-Sumpf.
So, der Aufsichtsrat der KGAA wird bestimmt von den Aktionären. Wer ist der einzige Aktionär?
Lass mich raten, ist sehr schön schwer. La, 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 la.
Die KGA gehört ja zu 100% der Sales and Service GmbH. Und wer ist der größte?
Es ist Herr Kind.
Ja, der größte Gesellschafter der Sales and Service GmbH ist Herr Kind. So, jetzt habe ich gelogen. Also der Aufsichtsrat der KGA, also der Profiabteilung, besteht aus 8 Leuten. Ja. 6 davon kommen kommen quasi von der Sales and Service und 2 kommen aus dem Verein. Die haben aber kein Stimmrecht.
Und also die 2 aus dem Verein haben kein Stimmrecht und die 6, die praktisch Herr Kind selber aussucht. Okay.
Und die 2 aus dem Verein dürfen nicht über das reden, was sie im Aufsichtsrat hören.
Das ist noch verrückter, als ich mir hätte vorstellen können.
Es wird noch verrückter.
Nein, das geht gar nicht.
So, aber, also selbst wenn die Aufsichtsratleute aus dem Verein also kritisch gewesen wären, hätten die nichts machen können in der KGAA. Aber es ist ja, kommt ja noch dazu, dass Kind ja auch noch Präsident des Vereins ist. Und der Aufsichtsrat zumindestens bis zur letzten Versammlung auch mehrheitlich von Kindfreunden gestellt wurde. Also vor der letzten Mitgliederversammlung gab es ein Verhältnis von 3-2 im Aufsichtsrat. Also Kind hatte 3 und 2 kamen quasi aus der Fanszene, die kindkritisch ist. Also wobei Fanszene auch nicht ganz richtig ist. Also die Fanszene stellt quasi die Mehrheit der Opposition, aber also es wäre falsch zu sagen, dass nur die Fans des Vereins gegen Kind sind. Aber es ist schon die Mehrheit.
Ich habe gehört, die Ultras haben teilweise sogar die Spiele boykottiert.
Ja, genau. Also zwischenzeitlich gab es einen Stimmungsboykott, wo dann die Ultras gesagt haben, okay, wir machen einfach gar keine Stimmung mehr bei den Spielen. Und also gerade Herr Kind hat dann gesagt, okay, dann können das ja gar keine richtigen Fans sein, weil wenn die diesen Verein lieben würden, dann würden die ihre Mannschaft ja auch unterstützen. Aber man muss sagen, also
wenn er den Verein lieben würde, würde er gehen, damit die Ultras wieder Stimmung machen.
Könnte man auch so sagen. Aber man muss sagen, also dieser Stimmungsboykott, der hat auf jeden Fall sehr deutlich dafür gesorgt, dass dieses Thema Hannover 96 überhaupt präsent wird. Also einerseits in überregionalen Medien, andererseits halt auch wirklich für die Stadiongänger, die da nicht so tief im Thema drin stecken. Also ich zum Beispiel habe mich auch nur so intensiv damit beschäftigt, dadurch, dass ich halt darauf aufmerksam gemacht wurde von der Fanszene. Als ich gesehen habe, okay, da gibt's wirklich harsche Kritik und dann geguckt habe, okay, wo kommt denn das her? Also dieser Stimmungsboykott ist als Protest, war der schon sehr wirkungsvoll.
Finde ich gut. Also wir sind ja hier beim Einmischen-Podcast und eigentlich ist das ja ein Politik-Podcast, aber diese ganze Situation um Hannover 96 und die Fanszene zeigt mir eigentlich, egal wie klein, was für ein kleines Licht du bist, und Sportvereine leben ja auch von ihren Fans und ihren Mitgliedern, wenn du genug Leute hast, kannst du auch was bewegen. Und dazu kommen wir ja gleich.
Dazu kommen wir gleich. Deswegen, also als du mich gefragt hast, ob ich darüber in einem Podcast ein bisschen referieren will, habe ich zuerst überlegt, ob ich Nein sagen soll, weil ich, einerseits war ich natürlich nicht, also auf der Mitgliederversammlung war ich gar nicht. Ich habe das nur bei Twitter verfolgt, wie du gesehen hast. Und es gibt Menschen, die da viel mehr Ahnung haben als ich.
Ja, aber wie gesagt, die kommen ja nicht in meinen Podcast. Und ich finde, ich bin gut informiert, wenn du mir das erzählst. Also ich habe es besser verstanden, als wenn ich beim Rasenfunk zugehört habe. Also nichts gegen den Rasenfunk und so, aber das ist schon für mich verständlicher, worum es hier geht. Und
das war auch so der Grund, dass ich gesagt habe, okay, dann komme ich hier in den Podcast, weil, also Herr Hüttel war schon mal bei 93 zu Gast, hat das da erklärt, so ein bisschen die paar Geschichten um Hannover 96. Jetzt war er im Rasenfunk. Bei der letzten Mitgliederversammlung war hier der Tobias Rieger von Hannover Lieb Podcast im Rasenfunk zu Gast, hat von der Versammlung erzählt. Aber das sind alles Fußball-Podcasts. Und ich dachte, man müsste das Thema vielleicht, gerade weil das so komplett absurd ist, könnte man das auch außerhalb der Fußballbubble mal besprechen. Also ich weiß überhaupt nicht, ob irgendjemand noch hier zuhört, der nicht Fußball interessiert ist. Falls doch, sehr schön, deswegen bin ich hier.
Man sollte echt zuhören, weil die Zeiten sind ja so, es ändert sich viel. Vor allem die Jungen gehen auf die Straße und streiken. Ich denke mal, in der Fanszene bei Hannover 96 haben die Alten auch gestreikt. Also alle Generationen. Also für mich ist das hier schon, also so, ich habe es, wie gesagt, noch weiter außerhalb verfolgt als du. Für mich ist das schon ziemlich impulsant, also was hier so über Jahre sich angesammelt hat und wie dann der Widerstand sozusagen der einfachen Mitglieder und der Opposition gegen Kind dazu geführt hat, dass das Kind zwar noch nicht wirklich weg ist, aber dass zum Beispiel ein völlig neuer Aufsichtsrat sozusagen gewählt wurde und keiner davon auch nur annähernd kindfreundlich ist.
Was man der Fanszene so ein bisschen vorwerfen muss, ist, dass das alles sehr spät kommt. Weil jetzt jetzt sind die Verhältnisse schon so, wie sie sind. Also der, ja,
das Kind ist im Brunnen gefallen.
Genau. Also.
Oh, wo ist das Phrasenschwein?
Allein schon, dass von der KGAA sämtliche Anteile verkauft sind. Weil man muss sich erstmal so betrachten. Also selbst wenn man jetzt irgendwie neue Investoren gewinnen könnte, diese Investoren können die Anteile ja nur von den jetzigen Gesellschaftern kaufen. Also Kind kann seine Anteile weiterverkaufen, aber der Verein hat ja nichts mehr, was er verkaufen kann. Weißt du? Also der Verein hat seine ganze Vermögensmasse quasi schon an Herrn Kind veräußert. Die Markenrechte liegen bei ihm oder bei seiner Sales and Service GmbH und sämtliche Anteile an der Profigesellschaft sind weg.
Ich hatte da... Also weit sind wir ja noch nicht. Ich hatte ja dann echt, echt harschen Artikel gelesen, wo Kind sich teilweise so mit Zitaten geäußert hat, die eher so eine Art Drohung sind, also nachdem die ganzen Wahlen durchgelaufen sind.
Ich würde sagen, da kommen wir dann gleich noch zu. Ich habe noch so ein paar andere Anekdoten, die ich erzählen könnte.
Ja, dann du erstmal und dann können wir zu der Wahl und dem Ganzen kommen und was Kind dann da so gesagt hat, wo ich denke, oh Gott, du Arschloch. Das piepse ich jetzt nicht. Hier wird nicht redigiert, hier wird nicht geschnitten.
Also, ich habe ja schon angesprochen, dass Kind sich selber kontrolliert und dass er mit sich selber verhandelt. Aus der Opposition ist so die einflussreichste Gruppe ist die IG Pro Verein 1896, also Interessengemeinschaft Pro Verein. Und denen ist anscheinend so ein Dokument in die Finger gekommen. Und zwar, als dieser, Moment, da waren wir ja noch gar nicht. Also Martin Kind wollte gegen 50-1 vorgehen, wollte diese Ausnahmeregelung haben.
Ja.
Und hat dann.
Also zurück sozusagen nochmal zu Dietmar Hopp. Martin Kind hat geklagt, beziehungsweise ist er gegen diese 20-Jahresfrist vorgegangen und der Einzige, der davon profitiert hat, war Dietmar Hopp und nicht Martin Kind. Das ist sehr interessant.
Ja, genau. Also Rasenballsport Leipzig hat sich ja andere Möglichkeiten ausgedacht, darum herumzukommen. Ja. Weil da hat der Verein zwar noch die Mehrheit der Stimmrechte, aber es gibt, glaube ich, nur so 6 oder 7 stimmberechtigte Mitglieder im Verein. Der ganze Rest ist halt Fördermitglieder.
Ja, das Leipzig ist halt ein sehr, sehr alter Verein mit sehr, sehr alten Mitgliedern und der Rest. Ja, okay, überspringen wir das jetzt mal.
So, dann hat Martin Kind, als diese 20 Jahre vorbei waren, also 97 ist er Präsident geworden, ein Jahr lang hat er Pause gemacht. Das hat er seinen Vorsitz abgegeben an, wie heißt er? Komme ich gerade nicht drauf, reiche ich nach. auch jemand, der in der Hannover Connection sehr präsent ist. Ist dann wieder Präsident geworden, nachdem quasi, also es gab Unstimmigkeiten innerhalb des Vorstandes des Vereins. Dann wurde quasi Kind wieder gebeten, zurückzukommen. Und seitdem ist er durchgängig Präsident gewesen wieder. Das heißt, 2018 waren diese 20 Jahre Förderung also abgelaufen. Das heißt, er konnte dann seinen Antrag einreichen. Das hat er auch gemacht. Und dann gab es zwischenzeitlich Presseberichte, dass die DFL plant, diesen Antrag abzulehnen. Weil die DFL nicht sieht, dass Martin Kind den Verein über 20 Jahre hinweg ausreichend gefördert hat. Und zwar ist es so, dass diese ausreichende Förderung ist nicht wirklich irgendwo festgeschrieben, aber in einem DFL-internen Papier hat man mal so gesagt, okay, als Richtwert ungefähr so muss man das zahlen, was so der Hauptsponsor zahlt.
Was ist das so circa?
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich glaube, also die Verträge
sind. Also ein paar Millionen werden es wohl sein, wa?
Also wir haben ja schon gesagt, bei.
Das ist so über 20 Jahre.
Also Herr Hopp hat ja, sagt man so, rund 300 Millionen investiert. Bei Kind kursieren die Zahlen so ungefähr 20 Millionen.
Da kriegt er ja so einen Verein ziemlich billig, würde ich sagen.
Sogar extrem billig, würde ich sagen. Wenn du mir überlegst, also gut, Stand jetzt sieht es nicht so gut aus mit Bundesliga, weil, naja. Wir stehen gerade.
Kriegt er ja den Verein nächstes Jahr noch, oder beziehungsweise ist ja dann dieses Jahr, diese Saison geht ja dann weiter, in der zweiten Liga. Da kriegt er ihn ja vielleicht sogar noch billiger. Zweitliga-Verein ist, glaube ich, nicht so viel wert.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Also, er hat jetzt quasi über einen Zeitraum von 20 Jahren im Schnitt jedes Jahr 1 Million investiert, was für einen Profifußballverein schon ziemlich wenig ist. Also, das ist schon recht günstig, ja, würde ich mal sagen.
Das ist schon ziemlich günstig.
So, und dann muss man ja sagen, dass er ja auch vom Verein profitiert. Also erstmal enorme Aufmerksamkeit für sich als Person und für die Firma Kind Hörgeräte, was ja eigentlich sein Kerngeschäft war. Also ich glaube, also viele Menschen kennen diese Firma überhaupt erst dadurch, dass Martin Kind auch bei Hannover 96 aktiv ist.
Ich wusste übrigens gar nicht, dass Martin Kind überhaupt eine Firma hat, bis ich es gelesen habe, dass er irgendwie so eine Hörgerätefirma hat. Ich dachte immer nur, der hat irgendwas mit dem Fußballverein zu tun und ich wusste gar nicht, dass er Unternehmer ist.
Ja, er wird ja nicht einer der reichsten Menschen Deutschlands, wenn er nur bei Hannover 96 ein bisschen aktiv ist, ehrenamtlich. Irgendwo muss das Geld herkommen für die Anteile.
Wie diese Bundesliga-Vereine funktionieren. Ich weiß doch nur, dass Uli Hoeneß eine Wurstfabrik hat.
Auf jeden Fall macht Martin Kind also bestimmt wunderbare Hörgeräte. Will ich jetzt gar nichts dagegen sagen.
Er persönlich, alle. Er persönlich macht die alle.
Na sicher. aber er bekommt ja nicht nur Werbung dafür, sondern er hat ja Anteile an dem Verein. Er hat ja das Geld nicht einfach so dem Verein geschenkt, sondern er hat ja auch seine Position genutzt, um sich Anteile daran zu erwerben. Also theoretisch, diese Sales and Service GmbH und Co. KG, die wirft ja Zinsgewinne ab. Oder also Aktiengewinne, weil die ja zu 100% die Aktien der KGaA besitzt.
Also sagen wir es mal so, ganz arm, also ärmer ist er jedenfalls nicht geworden, indem er in den Verein investiert hat. So.
Ich glaube zumindest nicht, dass er deswegen von Butter auf Margarine umsteigen musste.
Oh.
So, jetzt war es so, also erstmal, es ist ja generell mal interessant, dass das Merchandising über eine externe Firma läuft. Also man denkt ja, wenn man jetzt irgendwie ein Trikot kauft von Hannover 96, dass man entweder den Verein unterstützt oder halt die Mannschaft irgendwie. Aber das geht ja komplett in eine andere Firma rein.
Wo gehen die Gewinne der Firma hin? Also die sich um das Merchandise kümmert sozusagen. An der offensichtlich Martin Kind ja zum Großteil beteiligt ist. Also das ist ja die Hannover 96 Sales and Services GmbH und Co. KG.
Ja, jetzt ist es ja, also die Sales and Service ist ja ein privatwirtschaftliches Unternehmen.
Ja.
Und keine Aktiengesellschaft. Das heißt, die muss ihre Zahlen ja nicht offenlegen, wie das ein Sportverein tun müsste oder eine Aktiengesellschaft. Also zum Beispiel bei Borussia Dortmund, die sind ja eine Aktiengesellschaft, die müssen ja alle Zahlen offenlegen. Da weiß ich ja immer, wie viel irgendein Spieler gekostet hat. Bei der Sales.
Und wie viel jedes Trikot eingebracht hat.
Genau, bei der Sales and Service, da weißt du das halt nicht. Da musst du dich auf das gute Wort vom Kind verlassen.
Und du weißt auch nicht, wie viel er an wen ausgeschüttet hat.
Das ist wohl so. Also die unter den vier Gesellschaftern, also Kind, Rossmann, Baum, Wilkening, gab es wohl mal so die Vereinbarung, dass alle Gewinne, die aus der Beteiligung an der KGaA stammen, wieder in die KGaA investiert werden sollen. Also in, was weiß ich, Nachwuchsleistungszentrum oder was weiß ich. Ich glaube, letztes Jahr war das, kann auch vorletztes Jahr gewesen sein, da hatte Herr Wilkening dagegen geklagt und hat gesagt, nee, ich möchte meine Gewinne schon für mich behalten und hat dann Recht bekommen.
Naja, also, weil es eine Aktiengesellschaft ist, da gibt es ja Verpflichtungen auch gegenüber den Beteiligten und so.
Ja, also es gab wohl unter den Vieren die Vereinbarung, also wir investieren unsere Gewinne wieder in den Verein. Und damit hat Kind auch mehr Werbung gemacht, dass er sich nicht am Verein bereichert, sondern die Gesellschafter, die tun das quasi für den Verein.
Ja, und aber das kann er nicht garantieren bei solchen Unternehmenskonstrukten. Jedenfalls nicht, also er kann auch gar nicht festlegen, weil diese Unternehmenskonstrukte ja an sich gewinnmaximierend funktionieren in einem Kapitalismus. Ja, und selbst wenn er damit Werbung macht gegenüber dem Verein, kann er das nicht garantieren und schon gar nicht für die anderen.
Eben, also das ist.
Warte mal, ich muss mal kurz den Hörer hier beiseite legen, bin in 5 Sekunden wieder da. Bin wieder da, sorry.
Kein Problem.
So, jedenfalls zurück zum Thema. Ich habe recht. Er kann das nicht garantieren.
Das stimmt, du hast immer recht.
Sehr gut. Das höre ich viel zu selten, vor allem wenn ich bei meiner Familie bin. Da habe ich nie recht.
Da kann ich leider nichts zu sagen. Wo ich was zu sagen kann, ist der Ausnahmeantrag von Martin Kind. Ja. Das ist auch so eine witzige Geschichte. Dieser Ausnahmeantrag muss gestellt werden vom Verein, der die Beteiligung an der Profigesellschaft hat. Von der Profigesellschaft und von der Person oder dem Investor oder der den Verein übernehmen möchte. Also von Martin Kind, von Martin Kind und von Martin Kind.
Ich glaube, die waren sich alle einig, oder? Oder gab es da besondere Differenzen, von denen wir noch nichts wissen?
Kann man so sagen, weil nicht zwischen Martin Kind und Martin Kind, aber zwischen Martin Kind und dem damaligen Aufsichtsrat. Denn
was, der war nicht zu 100% mit Martin Kind besetzt? Ich bin ja jetzt ganz geschockt.
Ja, wie ich schon gesagt habe, war 3-2 besetzt. Und dieser Ausnahmeantrag hätte dem Aufsichtsrat, also der Aufsichtsrat muss zustimmen, dass dieser Antrag gestellt wird.
Ja.
Und der Aufsichtsrat hat dem auch zugestimmt, im Verhältnis 3-2. Jetzt ist es aber so, dass der Aufsichtsrat diesen Antrag nie gesehen hat.
Wie bitte? Die haben zugestimmt, ohne ihn gesehen zu haben.
Das ist richtig. Der Aufsichtsrat, das oberste Kontrollgremium im Verein, hat darauf verzichtet, in diesen Vertrag, in diesen Antrag reinzuschauen und die Zahlen zu prüfen. Die haben einfach gesagt, jawohl, stimmen wir zu. Und das haben halt...
Ihr habt einen beschissenen Aufsichtsrat bisher gehabt, ja. Werde ich bloß mal so sagen.
Deswegen wurde dieser Aufsichtsrat dann auf der Mitgliederversammlung, von der letztes Jahr der Mitgliederversammlung, wurde der Aufsichtsrat nicht entlastet. Weil der liebe Ralf Nestler, also der ist im Aufsichtsrat aus der Opposition, also der ist Gegenkind, der hat in seinem Bericht auf der Mitgliederversammlung hat er empfohlen, den Aufsichtsrat nicht zu entlasten, dessen Mitglied er selber ist. Also er hat gesagt, wir konnten diesen Antrag gar nicht prüfen, wir konnten unserer Verpflichtung nicht nachkommen, entlastet uns nicht. Also jetzt muss man vielleicht erklären, was ist überhaupt eine Entlastung von einem Aufsichtsrat oder von einem Vorstand bei so einem Verein?
Ja, mach mal.
Wenn man, also bei einem Verein oder auch was ich bei einer Feuerwehr, da kenne ich das zum Beispiel her, muss...
Ich kenne das von Parteien.
Ja, stimmt. Also im Prinzip bei allen so Organisationen.
Weil wir eine Vereinsstruktur haben, die fast überall gleich funktioniert. Also selbst Parteien sind ja irgendwie Vereine. Und da sind die Vorgaben fast überall gleich. Wenn alle paar Jahre muss ein neuer Vorstand gewählt werden und vorher muss der alte Vorstand aber entlastet werden, dass alles korrekt zugegangen ist.
Richtig. Wir haben ja in Deutschland so dieses Demokratieprinzip für Parteien, für Vereine und sowas. Also eigentlich. Ja. So. Und wenn so ein Vorstand oder ein Aufsichtsrat entlastet wird, heißt das, dass die Mitglieder des Vereins, der Partei, was auch immer, den Vorstand oder den Aufsichtsrat von eventuellen Haftungsansprüchen freisprechen. Das heißt, jetzt so als Beispiel, der liebe Herr Kind als Vereinspräsident hat ja Anteile an der KGaA, die damals noch Vereinsvermögen waren, an die Sales and Service verkauft. Und hat das damals dann mit entsprechenden Gutachten irgendwie bewerten lassen, die Anteile, und hat dann so den Preis festgelegt, für den die verkauft wurden. Das kann man sich natürlich vorstellen. Das sind bestimmt richtig harte Verhandlungen gewesen zwischen Martin Kind und Martin Kind, für wie viel diese Anteile verkauft werden.
Ja.
Das ist aber...
Für wie viele Milliarden sind die denn so weggegangen, Tim?
Die Zahlen habe ich jetzt leider nicht parat, aber man...
Kann ich sagen, es waren noch nicht mal mehr, es war jedenfalls unter Wert. Also selbst ich konnte mittlerweile nachlesen, dass das Handelsblatt darüber mal berichtet hat und gesagt hat, er hat sie nicht für den Marktwert sozusagen, für den tatsächlichen Wert verkauft, sondern für den Nominalwert, der in den Büchern steht. Und das ist ein großer Unterschied. Also
das bezieht sich nochmal auf was anderes, da kommen wir gleich zu. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass das recht günstig verkauft wurde. So, wenn jetzt...
Also jedenfalls war es nicht das wert, was es wert ist.
Genau.
So, er hat nicht zahlen müssen, wofür, was es wirklich wert ist.
So, die letzten Anteile der KGaA wurden 2014 verkauft.
Aha.
Und damals wurde der Verein, also die Mitglieder auf der Mitgliederversammlung, damit dann vor vollendete Tatsachen gestellt. Also es wurde nicht vorher irgendwie gefragt, wollen wir die verkaufen oder sowas, sondern die wurden halt verkauft. Und dann wurde berichtet, jo, die letzten Anteile wurden jetzt auch verkauft. Das war so einer der Momente, die halt, glaube ich, der Opposition erst richtig so Auftrieb gegeben hat, die erstmal dafür gesorgt haben, dass sich so richtig so eine starke Opposition gebildet hat. Weil dann war, dass die gesamte Profiabteilung war dann nicht mehr im Besitz des Vereins, der Verein hatte nichts mehr daran, ohne dass irgendwie da der Verein, die Mitglieder gefragt wurden. Und ohne dass man irgendwie die Zahlen hätte einsehen können. So, und jetzt entlasten, also wenn jetzt der Vorstand der Vorstand damals nicht entlastet worden wäre, könnte man, glaube ich, nachträglich, wenn dann irgendwie rauskommen würde, okay, die wurden unter Wert verkauft, da ist ein wirtschaftlicher Schaden entstanden, könnte man den geltend machen beim Vorstand, also einklagen. Dadurch, dass der Vorstand damals noch entlastet wurde, Pech gehabt.
Also, geht das nicht.
Dann sagen die Mitglieder, okay, also ihr seid frei von irgendwelchen Haftungsansprüchen. So, und 2018 war dann das erste Mal, dass sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat nicht entlastet wurden. Was so ein erster Fingerzeig daran war, dass die Opposition stärker wird, weil dementsprechend, also weil die Mehrheitsverhältnisse damals so waren, dass die Mehrheit dann kein Vertrauen mehr in die Arbeit des Vorstands und des Aufsichtsrats hatte. Nachdem einer
aus. Haben sie nicht gleich abgewählt?
Ja, da kommen wir jetzt zu. Aufgrund dessen, dass der Aufsichtsrat seiner Funktion als Aufsichtsrat nicht nachgekommen ist, hat dann die Initiative pro Verein, die Interessengemeinschaft pro Verein, wollte eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, um einen neuen Aufsichtsrat zu wählen. Und hat dafür Unterschriften gesammelt. Und laut Satzung braucht man dafür 5% der Mitglieder. Und tatsächlich hat die das auch geschafft. Also 5% der, ich glaube, 70, ne Quatsch, der 7000 Mitglieder haben dann unterschrieben dafür, dass es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben soll, die laut Satzung dann vom Vorstand einzuberufen ist. Und der Vorstand hat dann gesagt, nö, machen wir nicht, weil die nächste turnusmäßige Mitgliederversammlung wäre sowieso erst in ein paar Monaten. Und jetzt ist es ja so, dass jedes Jahr eine Versammlung ist. Und wenn man einberechnet, dass man für so eine Unterschriftensammlung Vorbereitungszeit braucht, dann ist es ja eigentlich immer so, dass in ein paar Monaten die nächste Mitgliederversammlung
ist. Turnusgemäß die nächste Versammlung ist.
Aber.
Ja, okay. Das könnte sich die SPD zum Beispiel zum Herzen nehmen. Wenn die Basis jemals irgendwas zu sagen haben sollte, dann könnte sie sagen, naja, Leute, in ein paar Monaten haben wir doch eh wieder Versammlung. Bis dahin könnt ihr doch sicherlich warten.
Tatsächlich ist es da dann auch so gewesen, dass der Vorstand und Martin Kind hat vor Gericht Recht bekommen, weil das Gericht gesagt hat, tatsächlich ist in ein paar Monaten wieder eine Versammlung und dort würde also eh wieder neuer Aufsichtsrat gewählt werden. Also wenn auf der Tagesordnung irgendwas anderes gestanden hätte, so habe ich das jetzt interpretiert, das Urteil, hätte das Gericht wahrscheinlich gesagt, okay, ihr müsst hier einberufen. Aber dadurch, dass auf der nächsten Versammlung sowieso der neue Aufsichtsrat gewählt wurde, haben die ihnen, glaube ich, dann gesagt, okay, dann könnt ihr auch die Versammlung abwarten, so sinngemäß.
Jetzt möchte ich aber nochmal als wirklich echte Verfechterin von solchen basisdemokratischen Sachen sagen, was für ein bescheuertes Gericht. Mal ganz ehrlich, wenn man sich schon die Arbeit macht, ich meine, was ist denn das für ein Zeichen an die Mitglieder und die Organisatoren von sowas, zu sagen, also jetzt könnt ihr auch noch warten und das auch noch von einem Gericht. Also es spielt doch überhaupt keine Rolle, ob es 2 Monate oder 2 Wochen sind, wenn du die Unterschriftensammlung gemacht hast, was satzungsmäßig offensichtlich auch rechtens war, dann kannst du doch nicht mit der Begründung, naja, das sind doch eh nur noch ein paar Wochen oder ein paar Monate, so lange könnt ihr doch noch warten, das Ganze sozusagen kaputt schlagen.
Ja, vor allem in der Satzung steht ja wirklich wörtlich, also die Versammlung ist einzuberufen und nicht der Vorstand prüft irgendwie.
Ja. Ja, ich weiß. Und das steht aus gutem Grund bei den Vereinen, bei den Parteien drin. Das sind halt basisdemokratische im Großen und Ganzen auch Vereinigungen. Und die Mitglieder, wenn sie sich die Arbeit machen, diese Unterschriftensammlungen beziehungsweise diese basisdemokratischen Sachen, die auch in Deutschland ziemlich viel Arbeit erfordern. Also wenn sie sich schon dahinter klemmen, dann haben die Oberen, die Parteiführung oder die Vereinsführung in dem Fall, dem auch Folge zu leisten und nicht vor Gericht auch noch rumzuklagen und dann auch noch das Gericht davon zu überzeugen. Ich meine, das geht doch gar nicht. Das ist sowas von undemokratisch.
Ja, das ist
Ja, ich weiß, Rechtsstaat und so ist auch demokratisch, aber das geht mir echt auf den Sack.
Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, also das war vor dem Hintergrund auch sehr pikant, weil ja immer noch dieser Ausnahmeantrag von dem Kind gestellt war. Also zwischenzeitlich, also als diese Berichte kamen, dass der Verein nicht erheblich gefördert wurde von dem Kind, also nicht im ausreichenden Maße. als die Zeitungsberichte kamen, als es nicht offiziell war, wurde der Antrag plötzlich auf Ruhen gestellt, warum auch immer. Und irgendwann nach einer Zeit wieder aktiviert. Und die Mitglieder haben einfach die Notwendigkeit gesehen, so schnell wie möglich halt einen neuen Aufsichtsrat zu wählen, um da irgendwie was verhindern zu können. Also es ging für die mit, also für die, die
Opposition. Es geht praktisch um Leben und Tod des Vereins.
Ja, vor allem ging es halt, also vor allem ein Spiel auf Zeit, weil die DFL hätte ja auch sagen können, okay, wir nehmen den Antrag an. Und dann wäre es halt zu spät gewesen. Und deswegen waren diese 3 Monate dann entscheidend. Also, oder sahen zumindest zu dem Zeitpunkt aus, als wenn die entscheidend werden würden. Jetzt ist es so gekommen, dass die DFL diesen Antrag aber abgelehnt hat, also auch offiziell. Und Kind hat, es ist Stand jetzt.
Da hätte ich jetzt eine Frage. Ja. Also wenn Kind die DFL immer damit erpresst, ich könnte ja auch klagen gehen, warum macht er das nicht einfach? Also jetzt könnte er es ja tun, die DFL hat ja abgelehnt, theoretisch könnte er den anderen Rechtsweg zivilrechtlich einschlagen. Das hätte er übrigens auch schon längst machen können, wenn ihm das so sehr auf den Sack ist und geht und so wichtig ist.
Ja, also ich sehe das ja so. Also ich denke, dass das einfach ein riesengroßer Bluff ist von Kind, weil man muss mir vorstellen, wenn 50+1 fällt, dann können ja alle Vereine Investoren reinholen.
Dann verliert er seinen Vorteil. Und wie gesagt, überall anders würden sie ihn wahrscheinlich lynchen. Er müsste Deutschland verlassen. Nee, ich verstehe schon. Also wenn die 50+1 Regel fällt, gibt es andere, auch entsprechendere Vereine, die wahrscheinlich zuerst die guten Investoren abkriegen würden und nicht er, beziehungsweise Hannover 96.
Das ist zumindest meine Theorie. Dass dadurch, dass Hannover 96 dann so ein Alleinstellungsmerkmal hat, wäre das dann deutlich interessanter für Investoren. Weil man bei Hannover 96 kriegst du für deine Investitionen auch Stimmrechte. Woanders nicht. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so sehr im Interesse von Martin Kind, die 50+1 Regel generell fallen zu lassen, sondern er will halt diese Ausnahmegenehmigung.
Er will die Nische haben, die er für sich persönlich und seinen finanziellen Vorteil, das würde ihm wahrscheinlich auch was bringen, ausnutzen kann.
Richtig.
Okay. Und DFL hat jetzt praktisch seinen Bluff gecallt.
Die DFL ist dann nämlich selber vors Bundeskartellamt gegangen und hat gesagt, okay, prüft mal bitte unsere 50+1 Regel, ob die denn so mit Wettbewerbsrecht konform ist. Also die hat selber die Regel prüfen lassen.
Naja, die wollen ja auch nicht permanent erpresst werden.
Richtig, also die DFL wollte Rechtssicherheit haben, was glaube ich auch gar nicht mal so verkehrt ist.
Nee. Könnte ja sein, dass demnächst wieder jemand kommt wie Herr Kind. Da wird's ja dann wissen können, was Sache ist.
Richtig. So, jetzt ist ja die, was man sich jetzt noch fragen könnte, was passiert denn überhaupt, wenn diese Ausnahmegenehmigung erteilt worden wäre? Oder kann immer noch erteilt werden, weil Kind ist jetzt vors Schiedsgericht gegangen wieder, der DFL, und ist erstmal dagegen vorgegangen, gegen das Urteil. Weil Kind halt sagt, okay, also ihr dürft nicht nur meine 20 Millionen berechnen, sondern ich habe ja auch seit über 20 Jahren ehrenamtlich quasi, war ich Vereinspräsident und hier Vorstandsvorsitzender von der KGAA und habe da kein Gehalt für bekommen und will das auch mit geltend machen. Also seine geleistete Arbeit quasi.
Also seine moralische Integrität, die er in den Verein eingebracht hat über die ganze Zeit, die muss jetzt auch noch finanziell aufgewogen werden.
Natürlich. So, was würde passieren, wenn diese Ausnahmeregelung, wenn er die bekommen würde? Dann hätte Martin Kind das Recht, von dieser Management GmbH die Mehrheit zu kaufen, die jetzt noch zu 100% dem Verein gehört. Die Management GmbH ist ja im Moment so das einzige Feigenblatt, wo man auch sagen kann, 50+1 ist irgendwie so ein bisschen gewährleistet bei Hannover 96. Und Martin Kind würde dann diese Management GmbH kaufen.
Damit würde ihm praktisch die ganze Profifußballabteilung von Hannover 96 gehören.
Ja, also das allerletzte Band zwischen dem Verein und der Profimannschaft wäre dann quasi gekappt. Also dann hat man keinerlei Einflussmöglichkeiten mehr, außer halt hier seine Mitglieder, die man im Aufsichtsrat hat, die nichts sagen dürfen und auch nicht davon erzählen dürfen. Stimmrichter.
Okay. Also sozusagen stille und unsichtbare Mitglieder des Vereins im Aufsichtsrat.
Genau. So, und das ist jetzt was, wo du vorhin gesagt hast mit dem Nominalwert. Weil da gibt es jetzt zwei Gutachten. Also Martin Kind stützt sich auf ein Gutachten, das den Wert der Management GmbH so taxiert, dass 51% davon 12.750 Euro kosten würden.
Was, komplett?
Und aus der
Opposition... Was? Was, Tim, nochmal? Komplett? Nicht pro Anteil?
Das habe ich gar nicht ausgerechnet auf die Schnelle. Aber also...
Also das wäre, diese 12.000 Euro wären aber pro Anteil und nicht komplett für die 51%.
Das wäre komplett für die 51%.
Was?
So, und die Opposition hat ein Gutachten in Auftrag gegeben und das Gutachten kommt zum Schluss, also die, weil diese Management GmbH einem ja die Macht über die KGaA verleiht, über die Profimannschaft.
Über den Profifußball.
Genau, ist die mindestens 10 Millionen wert, also mindestens zweistelligen Millionenbereich, wenn nicht sogar höher.
Ja.
Und das Gutachten von Martin Kind stützt sich halt auf den reinen Nominalwert der GmbH. Und da muss man sagen, okay, die GmbH hat keine Vermögenswerte. Die ist halt wirklich nur,
ja, das stimmt.
Die ist wirklich nur zwischengeschaltet zwischen Vereinen und KGaA. Und als reinen Vermögenswert hat die GmbH halt wenig zu bieten. Also die hat nicht irgendwie was, also die hat keine Markenrechte oder keine Anteile irgendwie an der KGaA.
Ich sag's ja, deutsche Unternehmenskultur hier in Reinform. Diese ganzen Konstrukte, ey, die schaden dem Sport, die schaden dem Fußball. Die sind ja schlimmer. Noch schlimmer als diese dämliche Idee des DFB beziehungsweise der Bundesliga, diese Videoschiedsrichter einzuführen. Das ist noch viel schlimmer.
Ist wieder ein ganz anderes Thema.
Ja, ich weiß. Es gibt so viel, über das ich mich gerade aufregen könnte. Ich glaube, wir müssten einen extra Fußball-Podcast machen, alle 6 Monate oder so, damit ich mich mal richtig auskotzen kann zum Thema Fußball.
Wäre eine Idee.
Jedenfalls weiter im Text. 12.000 Euro für 51% für den Teil des Vereins, der praktisch der teure Teil des Vereins ist.
Im Prinzip, ja.
Gut. Schön, dass wir das zusammengefasst haben. Ihr seid echt billig zu haben. Also dafür, dass Hannover so ein teures Pflaster ist und so vernetzt, ist euer Fußballverein sehr günstig zu kaufen.
Ja, das kommt halt
zustande, wenn man den richtigen Namen hat.
Es kommt halt zustande, wenn man mit sich selbst verhandelt. Dann macht man sich natürlich sehr angenehme Preise.
Ja, ja. Verstehe schon.
So, Martin Kind hat aber auch vorgesorgt gehabt. Und zwar, also, wenn er diese Management GmbH nicht kriegen sollte, hat er quasi schon mal veranlasst, dass die KGaA, dass es eine Satzungsänderung gibt. Das hatte ich vorhin schon mal angeschnitten hier, wo ich gesagt habe, dass diese IG Pro-Verein, dass sie da so ein Dokument in die Hand bekommen hat von dieser außerordentlichen Hauptversammlung, wo diese Satzung geändert wurde. Diese Satzungsänderung sah quasi vor, dass diese Rechte der Management GmbH weiter beschnitten werden sollten. Also dass die KGaA eigenständiger von der Management GmbH sein sollte. Was also ziemlich sicher ein Lizenzverstoß wäre. Also gegen halt diese, als gegen die 50-plus-1-Regel verstoßen würde. Und damals gab es in den Medien einen großen Aufschrei, dass es sein könnte, dass Martin Kind durch diese Satzungsänderung die Lizenz von Hannover 96 aufs Spiel setzt. Also dass entweder die DFL halt Strafmaßnahmen ergreift, also Strafzahlung oder Punktabzug oder im schlimmsten Fall Zwangsabstieg oder halt einen kompletten Lizenzentzug, dass man sagt, okay, Hannover 96 ist nicht für den Profifußball zugelassen. Weil halt die
Regel. Was das Problem mit Martin Kind auch erledigen würde, ihr müsstet dann halt alle Spieler irgendwie zurückkaufen und euch neu anmelden. Oder keine Ahnung, wie das dann wieder, wie die Kuh vom Eis zu holen wäre. Martin Kind ist der größte, also das größte Egoistenschwein überhaupt.
Ja, aber dazu kam es ja nicht, weil Martin Kind quasi, also mit der DFL quasi gesprochen hat und dann haben die sich verständigt, wie diese Satzungsänderung wieder rückgängig zu machen ist. Also die Satzungsänderung wurde dann quasi nach den DFL-Regularien konform dann angepasst, dass diese Gefahr nicht mehr droht. Aber was ich erzählen wollte.
Aber merkst du was? Wenn du mit dir selbst verhandelst, ist das auch nachteilig. Weil du bestimmte rechtliche Problematiken vielleicht nicht siehst, selbst wenn du Martin Kind heißt.
Ja, aber Obama hat das, glaube ich, mal gesagt. 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück.
Mhm. Und dann bist du trotzdem noch 1 Schritt vorangekommen.
Eben. Also er ist vorgeprescht, hat dann mit der DFL im Vier-Augen-Gespräch quasi das dann wieder angepasst, aber trotzdem gab es da anscheinend eine Änderung.
Hm. Wie war das mit dem Gewinn und dem... Du hattest mich da vorhin sozusagen zurechtgewiesen, ich soll nicht gleich mit einem Kompromiss an dich herantreten. Ich soll das mit der Maximalforderung machen und am Ende gewinne ich, genauso wie Martin Kind. Jetzt verstehe ich, was du gemeint hast. Jetzt habe ich es verstanden.
Na siehst du, von den Besten lernen.
Ja, von Martin Kind lernen heißt Siegen lernen.
Oh. So, jetzt möchte ich endlich erzählen hier die Hauptversammlung.
Da. Ja, erzähl.
Erzähl. Die IG Pro Verein ist anscheinend in den Besitz dieses Protokolls von der Hauptversammlung gekommen, von der KGAA.
Ja.
Und
Wie eigentlich? Ich denke, keiner darf davon erzählen. Aber ja, erzähl weiter.
Anscheinend zumindest. Also sie zitieren zumindest heraus und aber sie veröffentlicht
das komplett. Gab es da einen Whistleblower, so ein Piu, 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 Piu,
Whistleblower? Ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht sagen. Auf jeden Fall in diesem Protokoll steht wohl halt auch drin, wer alles so anwesend war. Also einerseits war natürlich hier der Chef der KGAA da und natürlich der größte Aktionär der KGAA.
Hm.
Der Aufsichtsrat hat sich abgemeldet dafür.
Also wer war denn da?
Ja, ich sag mal so eine Zahl. Wie viele Menschen waren bei der Hauptversammlung anwesend?
Naja, offensichtlich mindestens Martin Kind. Also und vielleicht noch die zwei vom Verein, die kein Stimmrecht haben. Und wenn der Aufsichtsrat sich abgemeldet hat, war da eigentlich nur Martin Kind und die zwei, die kein Stimmrecht haben.
Ja, die vom Verein, die sind ja, also zumindest damals, waren die ja auch eher so kindfreundlich gesinnt. Also die haben auch keine Notwendigkeit gesehen zu erscheinen. Tatsächlich waren...
Das hattest du jetzt nicht erwähnt. Also theoretisch dürfte da nur Martin Kind gewesen
sein. Ja, fast. Also ein Notar war auch noch anwesend, der das Protokoll geführt hat. Also die waren zu zweit. Und dann hat Martin Kind sich einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt und hat die 29-minütige Versammlung dann abgehalten.
Wie? Was? Wie kann jemand mit sich selbst und einem Notar, der eigentlich nur zum Aufzeichnen da ist, 29 Minuten eine Versammlung
haben? Das ist halt ganz einfach. Das ist halt eine KGAA, also eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Also Martin Kind war als Vertreter des Vorstands der KGAA da und die KGAA hat nur einen einzigen Aktionär und das ist die Sales & Service GmbH. Das heißt,
also die
alle Aktionäre waren da und der Vorstand war da. Reicht. Die Versammlung war beschlussfähig.
Also die Selbstgespräche von Martin Kind müssen sehr unterhaltsam sein auf dem Papier.
Also ich muss zumindest auch sehr lachen, als ich gelesen habe, dass Martin Kind sich einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt hat.
Also das ist sehr humoristisch. Sehr humoristisch.
Also das ist... Es hat schon wirklich sowas von, was weiß ich, Sowjetunion oder, also.
Monty Python hätte das nicht besser machen
können. Ja, also selbst das kommunistische China ist ja demokratisch, weil das ist ja wenigstens eine Partei.
Ey, selbst in Nordkorea gibt's nicht 100%. Ihr seid schlimmer als Nordkorea. Hannover 96 ist schlimmer als Nordkorea. Halten wir das bitte fest. Davon möchte ich ein Ultraplakat sehen, bitteschön.
Es gibt sogar ein Plakat, wo Herr Kind abgebildet ist mit dem Spruch darunter, Kind Jong-un. Also, du kommst leider zu spät.
Okay, ich bin zu spät dran, tut mir so leid. Ist schon jemand auf die super Idee gekommen. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch.
So, jetzt habe ich, glaube ich, meine Liste soweit abgearbeitet mit den lustigen Anekdoten um Hannover 96. Jetzt können wir mal so langsam in die Gegenwart kommen zur Mitgliederversammlung.
Ja, am Wochenende war ja Mitgliederversammlung, da wurde ein neuer Aufsichtsrat gewählt.
Genau, also Martin Kind, das haben wir ja auch im Intro gehört, ist nicht mehr als Präsident angetreten, ist aber natürlich weiter, also wollte weiter der Vorstandsvorsitzende der KGAA sein und ist natürlich auch immer noch also Besitzer seiner Anteile. Also, was ich häufig so gelesen habe, als Reaktion auf diese Meldung, was, Kind tritt zurück, Hannover 96 ist frei? Nee, ist es in Sinn nicht. Also nur der Breitensportverein wäre Kind.
Ist frei.
Ist Kind losgeworden.
Kind frei.
So. Und dann hat der Verein hat dann recht bald 5 Kandidaten vorgestellt, die für den Aufsichtsrat kandidieren. Das waren verschiedenste Leute. Also was ich zum Beispiel, Tina Voss, die ist auch Unternehmerin, die hat eine Zeitarbeitsfirma hier in Hannover. Oder genau, oder zum Beispiel Andreas Kuhnt, den kennt man aus dem Radio von NDR. Der war vorher Pressesprecher von Hannover 96. Oder Carsten Suhrmann. Der war früher Spieler bei Hannover 96, ist Pokalsieger und hat mittlerweile eine Fußballschule. Also das waren so die Kandidaten die vorstandstreu waren, sage ich mal.
Also das waren die von Kinds Seite und nicht von der Opposition.
Genau, die haben schon ein komplettes Team vorgestellt, recht früh.
Okay.
Und mit einer gewissen Verzögerung hat dann die IG Pro Verein nicht ihre Kandidaten vorgestellt, sondern ihr Konzept. Weil Kind wirft seine Opposition immer vor, das sind nur die Ultras, die im Stadion Krach machen. Aber einfach nur Nein sagen reicht ja nicht, man braucht ja auch irgendwie ein Konzept. Und also spätestens da war es komplett widerlegt. Also die IG Pro Verein hat ein komplettes Konzept sich ausgedacht, wie man mit dem Verein weiter verfahren möchte. Genau wie halt auch die ich sag mal, Kindkandidaten sich ein Konzept überlegt hatten. Im Großen und Ganzen war dieses Konzept gar nicht so unterschiedlich. Also da steht halt drin, was da so drin steht. Also Breitensport fördern, Gräben im Verein schließen, all sowas. Der einzige Unterschied war, dass die Kandidaten von Kindseite quasi einen Lizenzverstoß in ihr Programm reingeschrieben haben. Weil die gesagt haben, dass sie darauf verzichten wollen, über die Management GmbH den Vorsitzenden der KGAA zu bestimmen. Was ja eigentlich die Pflicht des Vereins ist, um überhaupt noch 50+1 zu gewährleisten.
Also die haben sozusagen in ihrem Programm schon gehabt, die Kindtreuen, sagen wir mal jetzt mal so, genau das zu machen, was Kind von ihnen wollte, gegen das, was eigentlich die Mitglieder des Vereins an Interessen hatten.
Genau. Und okay. Das Konzept von IG Pro Verein sah halt vor, wie das 50+1 erhalten werden soll. Aber auch das Konzept von IG Pro Verein, also die haben schon in ihr Konzept geschrieben, sie wollen den Profiverein autark arbeiten lassen. Also die Bild-Zeitung hat zum Beispiel mal geschrieben, dass die Ultras jetzt den Verein übernehmen werden. Was kompletter Quatsch ist. Weil
die hatten in ihrem Konzept sozusagen schon einen Kompromiss. Sie wollen keinen offenen Krieg mit Martin Kind.
Also sie haben nicht reingeschrieben, ja, wir wollen Kind abberufen und wollen diesen kompletten Profiverein übernehmen. Sondern die haben gesagt, ja, natürlich, wir wollen da nicht reinregieren. So ein Profiverein, das ist auch was, das sollen professionelle
Profis machen.
Und wir sind halt Ehrenamtliche, wir wollen das nur kontrollieren.
Ja. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ist ja ihr gutes Recht.
Und allein dieses Kontrollieren ist ja schon viel mehr, als man vorher hat.
Ja, du weißt ja, Mini-Schritte.
So, und bald darauf hat dann auch die IG Pro Verein ihre Kandidaten vorgestellt. Und der prominenteste davon ist Carsten Linke, der auch ehemaliger Spieler ist von Hannover 96, der heute noch so den Beinamen Fußballgott hat. Also Carsten Linke Fußballgott ist noch ein geläufiger Begriff.
Und sehr gut.
Das war halt so das größte Zugpferd, sage ich jetzt mal. Also der hat auch am Ende dann mit Abstand die meisten Stimmen bekommen auf der Versammlung. Was schon ein Zeichen war, dass ein ehemaliger Spieler, und der war, glaube ich, auch zwischenzeitlich mal Managementassistent bei der KGAA. Also der hat auch da gearbeitet, war angestellt. Und dass der sich jetzt quasi so gegen Kind stellt. Wobei, das heißt, er hat sich nicht mehr gegen Kind gestellt, sondern die haben alle gesagt, wir wollen auch mit Kind weiterarbeiten. Wir sind dazu bereit, auf ihn zuzugehen. Aber wir wollen halt, dass Mitgliederbeschlüsse respektiert werden, und wir wollen Transparenz.
Okay.
Und das ist, und in dem Team angetreten ist Ralf Nestler, den ich schon angesprochen hatte, aus dem vorherigen Aufsichtsrat, der halt damals schon gesagt hat, okay, entlastet diesen Aufsichtsrat nicht, wir konnten unserer Verpflichtung nicht nachkommen. Und der zweite damalige Vertreter im Aufsichtsrat, der wurde dann von den Kandidaten von IG Pro Verein als Vereinspräsident vorgeschlagen. Also beide Teams haben auch schon quasi einen Vereinspräsidenten vorgeschlagen, den sie dann wählen wollen, wenn sie die Mehrheit im Aufsichtsrat haben.
Okay, und wer ist das?
Das müsste Sebastian Kramer sein, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Also, ja, wer ist das?
Das ist ein ehemaliger Fanbeauftragter. Also der ist schon mit der Fanszene auch verbunden. Aber
okay, und darauf konnten sich alle Seiten sozusagen im Großen und Ganzen einigen?
Also inwiefern?
Also dass sie den dann auch unterstützen?
Es gibt einmal die fünf Leute der IG Pro Verein und die fünf Leute,
ja.
Also nennen wir sie einfach mal Team Kramer und Team Hertha, weil Michael Hertha ist der Kandidat des kindfreundlichen Lagers gewesen für den Präsidenten.
Ah, okay. Also gibt es auch da zwei Kandidaten.
Genau. So, und die Reihenfolge im Verein ist so, also es wird ein Aufsichtsrat gewählt. Also jedes Mitglied kriegt dann so einen Zettel, wo alle Kandidaten drauf sind. Es gab noch einen 11. unabhängigen Kandidaten, aber der hat auch keine wirklich große Rolle gespielt dann bei der Stimmenverteilung. Und also dann alle Kandidaten drauf, man hat 5 Stimmen. So. Und dann die 5 Leute mit den meisten Stimmen bilden dann den Aufsichtsrat. Die bestimmen dann den künftigen Vorstandsvorsitzenden oder den Präsidenten. Und der sucht sich dann seinen Vorstand zusammen. Okay. Aus den Abteilungen des Vereins oder was weiß ich woher. Und bis jetzt war das halt immer so, dass quasi kindfreundliche Leute in den Aufsichtsrat gewählt wurden. Die haben natürlich Kind bestimmt und der hat sich dann seinen Vorstand dann irgendwie zusammengebastelt. Und bislang war das auch nie so, dass man so viele Kandidaten für den Aufsichtsrat überhaupt zur Verfügung hatte. Also häufig war das so, dass man 5 Kandidaten hatte und diese 5 Kandidaten wurden halt auch gewählt. Und jetzt, dass es 11 Leute waren, war halt schon sehr, sehr viel. Weil das letzte Mal, dass ein Aufsichtsrat gewählt wurde, hat die Opposition auch nur 3 Kandidaten benannt. Mit dem Ziel, hoffentlich diese 3 reinzukriegen, um die Mehrheit zu haben.
Und das hatte damals nicht geklappt? Nee,
damals sind leider nur 2 reingekommen. Aber in dieser Zeit also 2016 wurde das letzte Mal der Aufsichtsrat gewählt und der ist dann immer für 3 Jahre gewählt. Also in diesen 3 Jahren ist diese Opposition um einige stärker geworden. Also man sieht allein schon an der Besucherzahl dieser Mitgliederversammlung, wie das Interesse allgemein gewachsen ist und wie auch der Rückhalt in der Opposition stärker geworden ist. Also, bei der 2016 hat die meisten Stimmen bekommen für den Aufsichtsrat Valentin Schmidt, der auch dann Aufsichtsratschef geworden ist, mit 410 Stimmen. Und Carsten Linkert bei der jetzigen Versammlung hat 1444 Stimmen bekommen.
Boah.
Das ist, also...
Das ist ein kleiner Unterschied.
Genau. oder die wenigsten Stimmen hat... Ja gut, der unabhängige Kandidat bekommt Dieter Rohles mit 211. Danach kommt Michael Dette mit 615. Mit 615 wäre der damals halt mit Abstand der mit den meisten Stimmen gewesen. Also das ist schon, das Interesse insgesamt ist wirklich sehr rapide angestiegen. Und die mussten auch die Lokalität für die Versammlung wechseln und dann auch das Kindlager, also oder Martin Kind, hat massiv versucht zu mobilisieren, um dem was entgegenzusetzen. Man könnte sich jetzt natürlich fragen, jetzt nach dem, was ich alles erzählt habe, wer ist denn da überhaupt noch für Martin Kind?
Ja.
Einerseits sind das natürlich die Leute, die sagen, okay, Martin Kind hat so viel für den Verein getan. Also das ist ja wirklich unerhört, wie jetzt gegen den hier vorgegangen wird. Und andererseits sind das, würde ich sagen, mehrheitlich die aktiven Mitglieder aus dem Breitensportverein. Also die dort, was weiß ich, schwimmen, Leichtathletik machen, also die aktiven Vereinsmitglieder.
Und warum haben die nichts gegen ihn? Hat Martin Kind was für den Breitensport getan? Ich meine, im Vergleich zum Fußball musst du ja vielleicht beim Schwimmen und beim Leichtathletik nicht so viel investieren tatsächlich, um einen Eindruck zu machen, weil das Sportarten sind, wo in der Regel nicht viel investiert wird. Und die meisten, sagen wir mal nett, die meisten Präsidenten von Sportvereinen kümmern sich um die Abteilungen eh nicht. Also da musst du eigentlich nur einmal auftauchen und mal nachfragen, um da gute Stimmung zu machen.
Also tatsächlich ist es auch so mein Eindruck. Also die ganzen, also der Breitensportverein ist ja gegliedert in verschiedene Abteilungen, also Abteilung Schwimmen, Abteilung Leichtathletik, was weiß ich was. Und die ganzen Abteilungsleiter sind also mehrheitlich pro Kind gestimmt, weil die wissen, dass Herr Kind für die Belange des Breitensportvereins ein offenes Ohr hat, würde ich mal sagen. Und tatsächlich haben die auch verhältnismäßig sehr gute Bedingungen, um ihren Sport auszuüben. Tatsächlich ist es so, das wurde jetzt auf der letzten Mitgliederversammlung quasi öffentlich, dass also allein aus den Beiträgen, die aktiven Mitglieder zahlen, könnte der Verein nicht mal seine Personalkosten tragen. Also der könnte keine Platzwarte bezahlen, niemand in der Mitgliederverwaltung. Also das würde nicht ausreichen. Und davon ist noch nicht irgendwie Sprit für ein Rasenmäher gekauft oder Bälle für den Tennisverein oder sowas. Also nicht mal die Personalkosten können durch die aktiven Mitglieder getragen werden. Also so ist also der Verein, also ist quasi, also lebt über sein Verhältnis, würde ich mal sagen. Also allein aus denen die Sport treiben, könnten die sich nicht finanzieren. Die sind extrem abhängig davon, dass es die Fördermitglieder gibt, die hauptsächlich wegen des Fußballs halt im Verein, also im Verein eingetreten sind. Und dadurch, dass halt der Verein so gut dasteht, dass er so viel Geld investiert wird, sind, glaube ich, auch die Mitglieder sehr dankbar dafür, dass sie diese Bedingungen haben. Und was ein häufiger Kritikpunkt ist, dass die Opposition gegen Kind hauptsächlich aus den Fankreisen des Profisports sind. Und dass dann Mitglieder des Vereins, also die aktiven Mitglieder des Vereins sagen, ihr habt ja gar keinen Blick für unsere Belange, euch geht's ja nur um den Fußball, aber Hannover 96 ist viel größer, als ihr denkt. Weißt du?
Das Argument an sich ist ja auch nicht falsch. Wenn du dir wenn ich mir so die ganze Diskussion nochmal Revue passieren lasse, worüber wir auch gesprochen haben, es geht eigentlich nur um den Fußball.
Richtig.
Aber zum Beispiel Wolfsburg hat mittlerweile, ist auch Fußball, aber ist Frauenfußball, ist auch so eine Abteilung in einem Verein, die nicht sehr gefördert wird, sagen wir es mal so. Und das wird oft vergessen, dass diese großen Fußballvereine im Großen und Ganzen, Bayern München zum Beispiel, hat auch Basketball, Handballabteilung. Das wird immer mal vergessen, dass die großen Sportvereine mehr sind als der Fußballverein. Dass da mehr gemacht wird, dass da Breitensport auch angeboten wird. Und darüber wird halt nicht berichtet. Und dass sich die Vereinsmitglieder bei der ganzen Sache auch ein bisschen übergangen fühlen, weil über sie wird gar nicht gesprochen, kann ich nachvollziehen. Um ehrlich zu sein, als jemand, der früher mal Leichtathletik gemacht hat, also mich als Kind, als Jugendliche, hat das angekotzt mit dem ganzen Fußball, weil es wird ja nur über Fußball und Fußballförderung geredet und dass du als Leichtathlet zum Beispiel andere Fördermittel brauchst oder andere Bedingungen als zum Beispiel jemand, der Fußball spielt, darauf wird dann in der Regel nicht eingegangen. Und das ist echt ärgerlich.
Und das ist so die Ursache dafür, dass auch häufig in den Medien zu lesen ist, dass dieser Verein tief gespalten ist. Dass es halt wirklich die aktuellen Kindfreunde gibt, die teilweise auch von ihnen profitiert haben oder was weiß ich, warum sie ihn unterstützen. Und diese mittlerweile sehr starke Opposition, die aber zu großen Teilen, nicht nur, aber zu großen Teilen aus dem Fußball kommt. Und die großen Baustellen, also wir haben es jetzt so nicht gesagt, aber es ist, glaube ich, offensichtlich, also die Opposition hat ihre 5 Kandidaten für den Aufsichtsrat in den Aufsichtsrat bekommen. Also 5-0 ist es am Ende ausgegangen. Und dementsprechend werden die auch den Vorstand bestimmen. Und die beiden großen Baustellen sind einerseits, sich irgendwie mit Kind zu arrangieren, aber andererseits auch den Rest des Vereins nicht unter den Tisch fallen zu lassen und diese Gräben zu schließen, wie es auch im Konzept drin steht. Und daran werden sie sich messen lassen müssen.
Vielleicht kannst du mich ja als Special Correspondent da auf dem Laufenden halten. wie gut das der neue Vorstand dann tut und der neue Präsident, weil da blutet mein Herz ein bisschen auch für die Kind-Seite sozusagen, nicht für Martin Kind an sich, sondern für die Mitglieder des Breitensportvereins, weil deren Stellung zu dem Ganzen kann ich echt nachvollziehen.
Ja, natürlich, also jetzt kommen wir so langsam in die Phase, wo es so ein bisschen in die Schwierigkeiten geht. Also es ist nur, weil jetzt die Opposition quasi diesen Aufsichtsrat komplett übernommen hat, ist noch nichts irgendwie direkt besser geworden.
Ja, Martin Kind hat ja die wichtigen Sachen immer noch in seiner Hand. Er hat da immer noch die Macht.
Ja, und also ich...
Er hat immer noch die Anteile.
Also tatsächlich ist es auch so, dass man ist extrem abhängig von Martin Kind, weil aktuell die Profimannschaft, die KGAA, hat für diese Saison einen Verlust von 18 Millionen Euro. Einerseits natürlich durch die schlechte sportliche Lage im Moment, aber es ist wohl auch so, also selbst wenn sie ein bisschen besser abgeschnitten hätten, wären die trotzdem mit einem recht großen Verlust aus der Saison rausgegangen, weil der Kader halt extrem Gehalt verschlingt im Vergleich zu vorherigen Saisons. Und weil man jetzt auch zum Beispiel einen Trainer entlassen hat, den man Abfindung zahlen muss.
Thomas Doll?
Nee, es ist ja erst mit Breitenreiter entlassen worden. Und falls man Thomas Doll jetzt auch noch, also auch mal so ein, was man häufig gar nicht so bedenkt, man denkt immer so, ja, man muss einen Trainer rausschmeißen, aber das kostet richtig Geld, so einen Trainer rauszuschmeißen. Also entweder...
Also ich weiß das, ich habe mich, wie gesagt, schon mal mit Fußball beschäftigt. Ja, also sogar intensivst. Das ist manchmal richtig teuer. Also deswegen warten die meisten Vereine heutzutage auch, bis wirklich nichts mehr anderes geht. Und also meistens nimmt er ja gleich noch ein paar andere Leute wieder mit. Die müssen alle irgendwie ersetzt werden, beziehungsweise müssen die dann, die er mitnimmt, sozusagen, wenn er geht, auch abgefunden werden.
Ja, und das ist aufgrund dieser Problematik, dass man jetzt wahrscheinlich in der nächsten Saison in der zweiten Liga ist, was wieder ein Minus von aktuellen Schätzungen nach 17 Millionen bedeutet, sehe ich da im Moment recht pessimistisch in die Zukunft, weil, also Martin Kind wird auch nicht müde zu erwähnen in den Interviews, die er jetzt gibt, dass die KGAA gerade keine guten Zahlen schreibt, aber die Gesellschafter die stellen die Liquidität sicher. Also die Sales and Service als 100%iger Aktionär und deren Gesellschafter garantieren für die Liquidität der KGAA. Das heißt, man ist komplett erpressbar im Moment, weil man wirtschaftlich absolut abhängig ist von Herrn Kind. Und nur weil er jetzt nicht Vereinspräsident ist, hat er trotzdem immer noch kompletter Sagen in diesem Verein.
Du hast mir sozusagen die ganzen Erpressungszitate von Martin Kind jetzt mit deiner Erklärung vorweggenommen. Weil das ist ungefähr das, was er in diesem Interview gesagt hat, im Großen und Ganzen.
Ja, er warnt ja jetzt den neuen Vorstand.
Die
sollen sich bloß aus der KGAA raushalten und die sollen bloß nicht auf den Gedanken kommen,
genau, abzurufen. Genau das. Die Außenwahrnehmung von 96 ist kritisch. Das Bild sei belastet. Man müsse jetzt Gesamtruhe bewahren. Dann hat er gesagt, wie war das? Es gibt ein Profifußballunternehmen und einen eingetragenen Verein. Das sind unterschiedliche Aufgaben.
Ja, das stimmt grundsätzlich.
Die KGAA, die S&S und die HDI Arena gehören den vier Gesellschaftsherren, stellt Kind fest. Falls es mögliche weitere Investoren geben sollte, müssen die mit uns reden, also den vier Gesellschaftern, nicht mit dem Aufsichtsrat oder Vorstand. Wir sind da gesprächsoffen. Das hat übrigens der neue Aufsichtsrat ein bisschen anders formuliert. Also Martin Kind scheint mir nicht so, sagen wir es mal, kompromissbereit zu sein. Aber er hat ja eigentlich auch im Großen und Ganzen recht. Er hat immer noch die Macht da, wo es wichtig ist, was den Profifußball angeht. Und der Aufsichtsrat, der jetzt gewählt wurde, der demnächst einen Präsidenten wählt, hat ein Problem damit, in dem Breitensportverein Ruhe reinzukriegen dann.
Ja, also die Baustellen im Verein werden nicht weniger, sondern das sind vielleicht eher jetzt sogar noch mehr geworden. Also man hat jetzt so ein quasi die Kontrollfunktion des Vereinsvorsitz zurückerobert, aber
könnte ein Pyrrhus-Sieg werden.
Eben. Und Also ich sag mal so, wenn Hannover 96 jetzt komplett untergeht, Martin Kind kann sagen, an ihm hat's nicht gelegen.
Und dann kommt er nach einem Jahr wieder zurück und ist wieder Präsident.
Also
Tim.
Man muss auch nicht so pessimistisch sein. Also in einem.
Jetzt, nee, ja. Was soll ich denn sagen? Es sieht doch wirklich schlecht momentan für Hannover 96 aus. Der einzigste, also positiv wäre höchstens noch, wenn die Saison in der ersten Liga abgeschlossen werden kann.
Ja, also.
Und das sieht momentan eher nicht danach aus.
Der liebe Herr Hütte hat ja im Rasenfunk ja auch gesagt, also er kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass das Kind seine Machtposition so überreizt, weil er ja auch ein wirtschaftliches Interesse daran hat, dass es diesem Verein gut geht. Aber das wage ich im Moment nicht zu beurteilen. Also wie abhängig davon ist, dass es dem Verein gut geht.
Mir scheint das so eine Sache zu sein von Martin Kind, wo er unbedingt mal. Ist das so ein Machtding von Martin Kind? Ich glaube, er würde das Ganze auch gegen die Wand fahren lassen. Persönlich, finanziell würde er jetzt nicht so groß darunter leiden, wenn ich mir überlege, dass er 600 Millionen schwer ist und nur 20 Millionen in den Verein gesteckt hat. Er könnte sich jetzt zurücklehnen und sagen, macht mal. Da muss er noch nicht mal groß überreizen, um ehrlich zu sein. Wenn es blöde läuft, lehnt er sich zurück, guckt zu. Und danach kann er das immer noch so durchziehen, wie er will, wenn es für den Verein richtig blöd läuft.
Also, ich bin halt, wie gesagt, nicht so wirklich optimistisch. Also, du könntest mich jetzt fragen, was würde ich mir für den Verein wünschen, aber alles, was ich irgendwie sagen würde, dafür ist es zu spät. Also, es ist. Also,
okay. Das ist halt hier ein realistischer Podcast.
Ja, also ich, wenn ich. Also meine Wunschvorstellung, wie das so aussehen könnte, so eine Teilung von Vereinen und Profigesellschaft, das sieht man bei Union Berlin. Weil die haben ihre Profigesellschaft auch ausgelagert und haben die Anteile an über 200 Investoren, also Kleinstinvestoren aus der Region verkauft. Also Berlin und Umland.
Ja, das will ja Martin Kind nicht. Er will ja der Hahn im Korb sein.
Ja, und das ist auch nicht realistisch, das so zu schaffen. Also hätte man Also als der Sportverein noch die Anteile hatte an der KGA, hätte man ja so in die Richtung steuern können. Aber
Na, jetzt ist vorbei.
Jetzt ist vorbei. Jetzt hat Martin Kind die Anteile an sich selber verkauft. Und die gibt er wahrscheinlich auch nicht so leicht wieder her. Also er hat ja auch gesagt, er hat da im Moment kein Interesse daran, sich daraus zurückzuziehen.
Wie sieht denn das eigentlich mit der Familie von Martin Kind aus?
Das ist auch so ein Thema, weswegen man nicht nur positiv aufgestimmt war, dass Martin Kind diesen Verein übernimmt, weil man keine Ahnung hat, was nach ihm kommt. Weil jetzt ist er, glaube ich, 75. Also hätte er diesen Verein komplett übernommen, hätte das wahrscheinlich auch nicht mehr 30, 40 Jahre lang machen können. Und es ist halt überhaupt nicht geklärt, wie so sein Erbe aussieht. Also es hieß zwischenzeitlich.
Ja, das ist nämlich meine nächste Frage gewesen. Martin Kind ist nicht mehr der Jüngste, wie du sagst. Er hat zwei Söhne. Und Eigentum wird ja vererbt an die Kinder. Es sei denn, Martin Kind ist ein sehr netter Mensch und vermacht dem Verein in seinem Testament die Anteile. Aber Martin Kind kommt mir jetzt nicht so wie der Typ Mensch vor, der dem Verein seine Anteile nach seinem Tod zurückgibt.
Also
der kommt mir eher so vor, als ob er seine Anteile an seine Söhne weitergibt. Und meine Frage wäre, haben sich die Söhne denn mal beim Verein blicken lassen oder irgendwie Interesse daran gezeigt, fernab von der finanziellen Ebene?
Also Martin Kind war bislang nicht so wirklich freigebig mit Informationen, was so nach seinem Ausscheiden passieren soll. Also was er gesagt hat, ist, dass er als Vorstandsvorsitzender der KGAA, der Profigesellschaft, in den nächsten 2 bis 3 Jahren zurücktreten will und dann in den Aufsichtsrat wechseln will. Kann er ja selber bestimmen, er ist ja Aktionär. Aber was seine Anteile angeht, also zwischenzeitlich hieß es, er könnte das vielleicht in ein Stiftungsvermögen überführen oder
LFV. Ja, eine Stiftung, wo denn seine Familie wieder das Sagen hat, auch keine gute Idee.
Also ich kenne seine Söhne nicht, ich habe die noch nie irgendwie gesehen. Und ich meine auch gehört zu haben, dass die eigentlich nicht so wirklich an Fußball interessiert sind. Also ich habe keine Ahnung, was passieren würde.
Martin Kind scheint auch nicht besonders am Fußball interessiert zu sein. Gute Voraussetzung. Martin Kind scheint auch nicht besonders am Fußball interessiert zu sein.
Also ich glaube, der eine Sohn ist irgendwie Musiker in Berlin oder sowas. Und beim anderen Sohn weiß ich jetzt gar nicht. Und also wenn Martin Kind jetzt irgendwie morgen vom Blitz getroffen werden würde, ich habe keine Ahnung, was damit passieren würde. Ich glaube, das wissen auch die wenigsten. Vielleicht weiß er nicht mal er selber das. Ich weiß es nicht.
Ach, Herr Jemini. Okay, ich glaube, wir haben fast alles abgedeckt. Hoffen wir mal, dass Martin Kind morgen nicht vom Blitz getroffen wird. Es könnte noch schlimmer werden. Nein, ich jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also, wenn er Söhne hat, die so drauf aus sind, da so viel Geld wie möglich draus rauszuholen. Oder wenn er Söhne hat, die sich dafür überhaupt gar nicht interessieren. Was könnte denn da schlimmer sein? Also der Musiker klingt mir jetzt nicht wie jemand, der sofort in Hannover auftauchen würde, um da groß Stimmung zu machen.
Ja, das ist, ich kann es ja nicht sagen. Also ich kann es mir im Moment auch nicht vorstellen.
Ja, deswegen, das ist, also das klingt alles sehr abstrus. Und warum jemand mit 75 noch so viel Theater machen muss. Ich meine, wenn ich meinem Bruder sagen würde, hattest du nicht mal Lust, Hannover 96 irgendwie, so fußballtechnisch würde ihn das, glaube ich, interessieren. Aber wenn du mit 75 und keine Familie, die irgendwie Interesse hat, sich da mal blicken zu lassen oder das vielleicht mal zu übernehmen, frage ich mich, warum willst du überhaupt diese 50+1-Regel sprengen? Ich meine, du wirst tot sein demnächst. 75, seien wir doch mal ehrlich. Er wird demnächst mal tot sein.
Man muss auch sagen, dass er, also er hat seinen, also sein Puls hat er keinen großen Gefallen getan die letzten Jahre, würde ich mal sagen. Weil der hat ja einige
er hat sein Leben verkürzt, ja.
Also er hat ja eine Gerichtsverhandlung nach der nächsten geführt und also ich habe mir sagen lassen von Mitarbeitern einer seiner Gesellschaften, dass sein Arbeitstag teilweise auch wirklich nur darin bestand, mit Anwälten zu telefonieren und wegen dieser 50+1 Geschichte und anderen Rechtsstreitigkeiten. Also der war halt wirklich komplett darin gebunden, irgendwie diese ganzen Streitigkeiten auszufechten und um seine Anteile zu kämpfen.
Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich 75 wäre und 600 Millionen schwer, würde ich das sicher nicht tun. Irgendwas. Ach. Ich bin mir ziemlich sicher, Stefan Schulz hätte dazu eine ganz wunderbare Einsicht zu dem Thema, warum Menschen sowas tun. Aber mir fehlt jegliches Verständnis dafür, sich sowas anzutun und offensichtlich nur davon zu leben, mit anderen Menschen zu streiten. Offensichtlich auch nur deswegen, um irgendwie Recht zu haben und das zu kriegen, was man will. Obwohl alle einen dafür hassen im Großen und Ganzen.
Ich glaube halt, dass als er damals den Verein übernommen hat und gerettet hat, sagen wir mal, ich hätte auch sein können, dass der Klaasen es auch geschafft hätte. Ich weiß es nicht, aber zumindest damals die Erzählung war ja, Kind hat den Verein übernommen, hat ihn gerettet, hat da Geld reingesteckt, ist der große Held. Ja. Das glaube ich, also dass er aus dieser Zeit so mitgenommen hat und dann, als er dann auch gesehen hat, Mensch, ich könnte den Verein übernehmen, ich glaube, er ist einfach der Ansicht, es steht ihm zu. Weil er halt wirklich der Meinung ist, er hat so viel dafür getan, dass es ist sein Recht, diesen Verein zu besitzen. Und ich glaube auch, dass sein persönlicher Stand innerhalb der Hannover Connection, dass er sehr dadurch angestiegen ist, dass er wirklich diesen Verein mehr oder weniger besitzt. Also es gibt ja die schönsten Bilder aus den VIP-Logen da, wo er mit allen möglichen Promis verkehrt oder halt mit dem Ex-Kanzler. Ich glaube einfach, dass es auch für sein Selbstverständnis für ihn wichtig ist, dass ihm das zusteht, dass es sein Verein ist.
Ja, wie gesagt, er ist 75, er ist demnächst tot. Und wenn seine Kinder kein Interesse daran haben, ist es eigentlich alles für die Katz gewesen. Aber okay, manche Menschen brauchen das halt.
Ich war immer.
Enden wir doch mit dieser positiven Einsicht, dass Martin Kind 75 Jahre alt ist.
Also ich war ja mal stark dafür. Also der liebe Herr Thilo Jung und Hans Jessen waren ja mal im Rasenfunk zu Gast. Und da war auch Hannover 96 ein bisschen Thema. Und da hat, glaube ich, Thilo so das erste Mal so viel über Martin Kind gehört und hat dann auch gefragt, ob der denn Interviews gibt eigentlich. Und da war auch der Klaas Rehse zu Gast in dieser Folge, der Hannover-Fan ist. Und der hat gesagt, also Kind, der spricht in jede Kamera, der wird sofort ein Interview geben. Und darauf aufbauend habe ich mal an den Aufwachen-Podcast gespendet mit dem Verwendungszweck hier ich warte immer noch auf das Interview mit Martin Kind. Eigentlich habe ich auf einen jungen, naiven Martin Kind gehofft, aber ich glaube, mittlerweile ist Martin Kind jetzt da in dem Status, dass er sagt, okay, ich lehne mich jetzt wirklich zurück und mal gucken, was passiert. Ich glaube, vor einem Jahr oder sowas hätte man ein schönes Interview mit ihm führen können. Und ich glaube gerade, also das passt perfekt in dieses junge Naiv-Konzept, dass er einfach mal so ins Reden kommt, weil reden kann der sehr gut, vor allem über sich.
Gut. Also hat mein Special Correspondent zu Hannover 96 noch was mitzuteilen, weil wir sind ja tatsächlich schon fast 2 Stunden angekommen. Und es hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Wir sollten das öfters tun. Aber 2 Stunden sind auch eine gute Zeit.
Ja, ist ja nur 1 Stunde mehr, als wir vereinbart hatten.
Bei dir kann ich das tun, ohne dass du schlechte Laune kriegst. Bei Politikern ist das schwer.
Ich rede auch immer gerne mit dir.
Hatte ich dir übrigens schon erzählt, dass ich meine Olivenbaumkrise überwunden habe?
Nein, hast du nicht. Was hast du denn, wie hast du das geschafft?
Also, ich hatte einen 60 Jahre alten Olivenbaum bestellt. Richtig groß. Also, der war größer als ich, mit einem riesigen Topf. Der sollte zu meiner Mama gehen, weil ich hatte den bei so einer Insolvenz bei eBay ersteigert. Also jedenfalls, es gab eine Insolvenz und die haben den bei eBay versteigert von irgendeiner Gartenfirma. Und ich hatte denen eigentlich gesagt, schicken Sie ihn bitte zu meiner Mama. Die will den haben, nicht ich. Ich wohne im 4. Stock und habe gar keinen Platz für einen 60 Jahre alten Olivenbaum von diesen Ausmaßen. Jedenfalls kam ich aus Köln von der Subscribe zurück und dieser riesige Baum steht bei mir im Hausflur. Die Nachbarn hatten sich dann zwischenzeitlich auch bei mir beschwert. Also ich rief meine Mama an und sagte ihr, dass ich da ein Problem hätte. Was soll ich denn jetzt tun? Sie konnte mir natürlich auch nicht helfen. Ich habe mich bei dem Verkäufer gemeldet. Der hat gesagt, oh, das haben wir gar nicht mitgekriegt, dass Sie uns geschrieben haben. Das tut uns jetzt sehr leid, aber wir können natürlich auf Ihre Kosten das Ding abholen. In der Zwischenzeit war mein Papa so lieb, einen Transporter zu besorgen. Am nächsten Tag kamen sie, also meine Mama und mein Papa, zu meiner Wohnung, haben das Ding hinten in den Transporter gehievt, also ich, meine Mama kann das nicht, und sind damit abgedüst. Und seitdem habe ich kein Olivenbaumproblem mehr. So, Krise überwunden.
Dann enden wir doch mit einem Happy End. Ist das nicht schön?
Ja, so ein lustiges Happy End. Solche Sachen passieren mir übrigens permanent. Also nicht mit Olivenbäumen oder so, die 60 Jahre alt sind und einfach den Hausflur blockieren. Aber es passte halt dazu, dass ich von der Subscribe nach Hause kam und eigentlich nur entspannen wollte und gleich das nächste Problem zu lösen hatte.
Aber ist ja alles zum Guten gekommen.
Ja, das wollte ich dir unbedingt noch erzählen.
Ja, danke.
Das hat Spaß gemacht, Tim. Das hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Und wie gesagt, wenn wichtige Themen sind, dann weiß ich, an wen ich mich zu wenden habe. Und deswegen mache ich es ja auch nicht so oft, weil ich weiß, du bist auch stark eingebunden, universitär und so. Werd Beamter, dann hast du viel Zeit.
Jetzt muss ich mal fragen, der Podcast kommt ja Montag raus, ne?
Ich hoffe doch, weil zwischenzeitlich hat sich Simon Faut bei mir gemeldet, der in Ungnade gefallene SPD-EU-Kandidat aus Brandenburg. Und der will das doch ganz gerne machen mit dem Gespräch.
Ach was.
Ja.
Weil ich frage nur, weil ich könnte mir fast vorstellen, dass zum Erscheinen dieses Podcasts könnte sich noch einiges bei Hannover 96 ändern, weil ja gerade turbulente Zeiten angebrochen sind.
Dann sollte ich den Montag rausbringen. Und dann kann ich ja Simon Faut immer noch verschieben. Nee, weil seine Peinlichkeit wird nicht wegrennen.
Du kannst ja machen, wie du willst. Ich habe nur gefragt. Also ich würde wahrscheinlich dann sowieso unter dem Podcast nochmal einen Kommentar schreiben, vielleicht nur 1-2 Verweisen für Leute, die das interessiert. Und nochmal, was sich so getan hat in der Zeit. Falls es überhaupt irgendjemand interessiert. Falls uns überhaupt noch irgendjemand zuhört. Ich kann es mir fast nicht vorstellen bei 2 Stunden Hannover 96.
Es hat Spaß gemacht. Außerdem, bei 2 Stunden sind wir immer noch unter dem Durchschnittswert von zum Beispiel 93 geblieben.
Ja, das stimmt. Dann müssten wir jetzt aber eigentlich...
Die aktuelle Folge von denen ist irgendwas um die 3 Stunden. Und da sind wir noch ganz ziemlich, also Diät, auf Diät sozusagen, Podcast auf Diät.
Müssen wir jetzt aber zum Ende entweder nochmal obskure Sportarten kommentieren oder ein Tippspiel machen oder lesen.
Was lesen wir denn?
Ich weiß nicht, die lesen ja so einen komischen Groschenroman.
So weit bin ich noch nicht vorgestoßen, offenkundig.
Ja, die macht das so alle drei Episoden in meinem Wechsel im Moment.
Ah, okay. Okay, so weit, wie gesagt, bin ich noch nicht vorgestoßen. Bisher fand ich es einfach nur sehr witzig. Ja.
Also Kinder, hört iMission Podcast, hört 93, hört Rasenfunk, wenn ihr Fußball-Konnoisseure seid.
In der Reihenfolge bitte. Platz 1 einmischen. Und danach kommt 93 irgendwo.
Und Aufwachen Podcast kann man auch nochmal hören und Talk Radio auch.
Ja, natürlich.
Und die es gibt so viele tolle Podcasts.
So viele tolle Podcasts. Aber nur einen Podcast mit Jenny und einem Special Correspondent Tim. Also einmischen ist schon was Besonderes.
Stimmt, also allein aus dem Grund darf ich gar keinen Podcast machen, damit ich exklusiv hier bin.
Ja, genau. Du bist mein exklusiver Tim.
Damit kann ich leben.
Sehr gut. Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Arbeit morgen. Also deiner schriftlichen Arbeit oder mündlichen Arbeit oder was auch immer du da
die mündliche Prüfung in Quantenmechanik.
Du bist also perfekt vorbereitet. Nach diesem Gespräch mit mir bist du perfekt auf mündliche Prüfung Quantenmechanik vorbereitet.
Ist im Prinzip genau dasselbe, ja.
Yay! Ja, minimale Unterschiede. Das nächste Mal kannst du mir ja erklären, was Quantenmechanik ist.
Also dann werden wir, glaube ich, noch weniger Zuhörer haben.
Wie gesagt, Subscribe 10. Ich habe gelernt, es gibt, man kann Podcasts zu allem machen.
Ach was.
Und solange man dabei Spaß hat, ist das völlig in Ordnung. Wie gesagt, nachdem ich Basti kennengelernt habe. Es gibt die obskuresten Podcaster, die mit den obskursten Dingen mehr Hörerschaft erringen können als so ein Politik-Podcast. Ich bin leicht beleidigt.
Aber dafür ist kein Podcast so toll wie deiner.
Das stimmt. Und dafür bist du auch in sonst keinem.
Na siehst du. Also.
Ja. Ich mache ja nur Spaß. Nicht, dass die von 93 morgen hier irgendwie, habt ihr das gehört? Oh wei, oh wei. Wenn ich die Fanszene auf der Backe habe, dann habe ich echt ein Problem.
Ja, wobei du hättest ja höchstens die Fanszene von Köln, Frankfurt und so auf der Backe. Und du bist ja in sicherer Entfernung.
Mich kann keiner finden. Ist der Vorteil vom ländlichen Raum in Brandenburg. Mich findet hier keiner.
Also denn.
Basti konnte ja noch nicht mal meinen Heimatort richtig aussprechen.
Brandenburg?
Nein, es gibt in Brandenburg auch Städte. In der Stadt bin ich sozusagen geboren. Wir haben auch sowas wie Städte hier, so Zivilisation und so. Haben wir so ein paar hundert Jahre schon.
Ach was. Ja gut, die kommen aus Niedersachsen. Also die haben ja auch sehr viel Fläche.
Es gibt da so einen Witz und so einen Running Gag bei der Heute-Show mit Schafen.
Gibt es das?
Und dieser Running Gag würde sogar das Niveau von meinem Podcast unterbieten, also lasse ich ihn jetzt lieber weg.
Ja, das ist ja feige, jetzt das anzukündigen und dann nicht zu liefern.
Naja, du weißt doch, dass man in Niedersachsen, wenn man es nötig hat, gibt es überall mal ein Schaf.
Ich dachte, das wäre das Saarland.
Nee, das ist Niedersachsen. Olli Welke macht da immer Witze über Niedersachsen und Männer und Schafe.
Also viel Schaf haben wir doch gar nicht, wir haben noch einen Wolf.
Nein, die Wölfe sind alle bei uns, die fressen auch die ganzen Schafe. Warum in Niedersachsen Schafe verschwinden, kann dir nur Olli Welke sagen. Okay, also wie gesagt, ich will dich heute hier nicht noch weiter beanspruchen, das wird übrigens alles drin gelassen, Tim, deswegen.
Da bin ich ja schon fast von ausgegangen, aber das hört ja sowieso keiner, ich bin ja beruhigt.
Und wenn dich nachher jemand anspricht, Tim, was hast du denn dabei gedacht? Dann weißt du Bescheid. Okay.
Also denn, wir verabschieden uns jetzt seit 20 Minuten gefühlt. Ne?
Ja, ja. Jetzt aber wirklich. Tschüss, Tim.
Tschüss, Jenny.